皆さん、こんにちは。ドレスリリーフの最新エピソードへようこそ。現在ベルリン出身のカイザとソフトドリンク先生のセビとのポッドキャスト。今日のゲストは東京の素晴らしいエイドリアン・ビアンコです。
Liebe Dressies, hier spricht Peter Bradewitsch mit dem gleichnamigen Instagram-Account. Und ihr hört Dress Relief, den Podcast von den Fashion Godfathers Kaiser und Sebi. Aktiviert die Glocke, lasst 5 Sterne da, denn ihr hört den einzigen Podcast, den der heutige Gast hört, Adrian Bianco aus Tokio. Und damit viel Spaß.
Liebe Dressies, es ist wieder soweit. Wir sind in einer nicht näher genannten Stadt. Es ist ein nicht näher genannter Tag. Es ist eine nicht näher genannte Zeit. Wir sind in der Staffel 3. Folge weiß ich nicht. Ich vergesse es jedes Mal wieder.
Ich glaube 7.
Folge 7. Krank, dann gibt es diese Folge, diese Staffel nur noch 3 und dann haben wir wieder 2 Wochen Pause. Richtig gut.
Ja, schauen wir mal, oder?
Dreimal noch David Wong einladen. Ja. Wir haben wieder einen Gast. Ich habe mir lustige Sprüche überlegt, während ich vorhin Auto gefahren bin. Ich habe es überlegt. Ich wollte ihn unter anderem ankündigen als Tokyo Godfather und als den Typen, der die Reise ins Zauberland angetreten ist und dort geblieben ist. Es ist unser guter Freund Adrian Bianco. Hallo Adrian.
Hallo, schön, liebe dass du Freunde. Hier bist. Schön, wieder dabei zu sein.
Konnichiwa.
Mir geht's gut. Es ist jetzt 8.30 Uhr in Tokio. Es war ein schöner Tag. Ich bin etwas müde, die letzten Wochen und Tage ziemlich viel gehustelt, aber sehr happy. Ja, mir geht's sehr gut und das ist jetzt das letzte Mal war mein erster Podcast und auch der erste, den ich gehört habe. Lustigerweise meinen selber, wie narzisstisch. Mittlerweile habe ich schon ab und an mehr Podcasts gehört, waren aber alles eure. Sprich so ungefähr mein 5.
Podcast.
Ja, genau.
Welcher ist dein Liebster, abgesehen von dem mit dir?
Ich mochte den mit dem Sapeur und René sehr gerne. Hab dann auch lustigerweise gesehen, dass mein Name gefallen ist und musste schmunzeln. Und das sind zwei richtig gute Typen und das hat mir sehr gut gefallen.
Die haben ja sogar geschimpft, der Marc.
Ja, nicht geschimpft, sondern ich glaube, es war eigentlich relativ richtig sozusagen. Ich habe das Thema Stone Island relativ gut aufgemacht und eigentlich auch mit viel Liebe und Herz. Und man kann sich natürlich auch nicht aussuchen, wie ein Gedicht interpretiert wird. Und fand ich super gut. Und dass Marc und Sapeur allgemein diese Artikel gelobt haben, fand ich relativ gut, weil das waren ja immer die Jungs, wo ich mir dachte, okay, von denen will ich Respekt haben. Deswegen nice. Und für alle, die Uhr gar nicht wissen, was wir hier reden, Dinge. Schön auf jeden Fall hier zu sein.
Ich habe letzte Woche meine Stone Island Jacke zu tragen, was ich lange Zeit nicht gemacht habe, weil ich immer die Befürchtung hatte, wenn ich dazu irgendwie bunte Turnschuhe trage, dann werde ich in so eine bestimmte Kiste geworfen von Leuten, die mich sehen. Ja. Und das war auch irgendwie wieder ungewohnt. Aber sie ist halt geil und technisch, deswegen werde ich das jetzt wieder durchziehen.
Ja, ich habe gestern hat mich jemand lustigerweise auf Instagram gefragt, wo sind all deine Stone Island Jacken? Keiner hat deine Kollektion wie du. Was zum einen mal faktisch nicht richtig ist, so viele hatte ich dann auch nicht gehabt. Und zum anderen habe ich tatsächlich
wie viele waren das
zwei... Denn? Ich glaube, ich hatte 40, 50, aber auch wirklich so Secondhand, nicht neue Jacken oder sowas. Ich bin ja eher so ein Secondhand-Fan und habe gestern meine Tankshield Marta gegeben. Wir sind hier immer auf so einem japanischen eBay. Ich habe gesagt, Marta, verkauf die mal. Zum einen, weil ich ein bisschen zu fett geworden bin, zum anderen, weil ich sie einfach, keine Ahnung. Es ist immer noch eine Marke, die ich sehr respektiere, aber irgendwie, ich bin sehr unbranded mittlerweile und selbst ohne Badge, dass man die Knöpfe sieht, ist mir schon fast zu viel. Ja, das zu Stone Island. Schöne Marke, aber
findest du's?
Ich bin lieber noch unauffällig unterwegs.
Findest du es erotisch, wenn du Secondhand-Sachen kaufst und da vor dir schon jemand drin geschwitzt hat?
Nee, nicht wirklich. Wenn du sie vielleicht tragen würdest, dann würde ich mir schon sagen, wenn ich so ein Polo-Pulli tragen würde, wo davor dein elastischer Bauch drin rumgeschwungen ist, dann fände ich das sehr gut. Aber ansonsten, nee. Vor allem das Lustige ist, aber das muss man echt sagen, wenn du in Japan Secondhand kaufst, wie das Zeug kommt, das ist wirklich dry clean, so kommt es mir vor. Perfekt eingepackt, natürlich in Plastik, sorry. So sind die Japaner mal. Die Secondhand-Sachen kommen angeflogen wie neue Ware. Sehr, sehr angenehm.
Ich als jemand, der ein paar Sachen von Sebi hat, die er nicht mehr trägt oder getauscht hat oder was auch immer, ich muss sagen...
Du hast das doch alles verkauft, du Hund.
Nicht alles, ich habe den Carlo Colucci-Pullover noch.
Ah, geil.
Und naja, dazu muss man sagen, jedes Mal, wenn ich das trage, wird mir immer gesagt, dass ich aussehe wie du. Was grundsätzlich nichts Schlechtes ist, aber.
Ja, ist ein Kompliment.
Aber
ein sehr großes
trotzdem Kompliment. Waren ein paar Sachen dabei, die mir nicht gepasst haben. Es waren ja immer gute Trades, deswegen ist jetzt nicht irgendwie, dass ich dich übers Ohr gehauen habe oder so.
Nö. Adrian, wie viel ist dein Outfit wert?
Ah, wie viel ist mein Outfit wert? Ich bin im Bett und habe die Schuhe aus, so und die Socken, sprich da hängen 0 Euro dran, habe aber heute einen ASICS Nova Blast, diesen schwarz-grauen getragen, General Release, den mir Chris von ASICS netterweise geschickt hat, nachdem ich auch wirklich gefragt habe. Ich bin ja so ein, ich hab immer ab und an nette Kollaborationen bekommen und habe dann gesagt, hey yo, ich mag auch General Releases und speziell den einen, da fahre ich echt drauf ab und der ist sehr schön, aber Gott sei Dank nichts für gezahlt. Habe eine Baibor Hose an, die mir Bore gegeben hat, letztens in Tokio, das letzte Mal vor Corona.
Was ist Baibor? Kostet,
Baibor ist so ein Amsterdamer. Ach,
ich habe Baibor verstanden.
Baibor, nicht Barbor. Baibore, wahrscheinlich auch falsch pronounced von mir, weil ich alles falsch ausspreche. Also Baibore ist von Bore eine Brand aus Amsterdam, die machen knitted, 3D-knit Klamotten, auch wie, die sind eigentlich wie Gore-Tex, nur andersherum. Gore-Tex hat ja Membrane gemacht und wird jetzt langsam zur Marke. Baibor macht
rest
eigentlich.
Rest in peace an den Gore-Tex, Mann.
Ja, rest in peace. Und Baibor macht Knitwear und hat eine eigene Marke, aber eigentlich wirst du Baibore, also die Knit-Technologie wahrscheinlich in 10 Jahren auf der ganzen Welt sehen. Trage immer noch, wie letztes Mal ein Uniqlo U-T-Shirt, Longsleeve. Das kostet 1500 Yen, glaube ich. Trage einen Baibore Buckethead, den ich, wir hatten, haben für die ein Editorial geschossen am Wochenende und haben gestern die Sachen zurückgeschickt, aber der Hut ist in Japan geblieben. Und ja, und das war's eigentlich, ja. Alles schwarz. Nirgendwo ist ein Markenname drauf. Wie gesagt, das finde ich sehr angenehm. Ja. Und sonst habe ich sonst eben und in den Boxershorts an. Die ist sehr alt, aber funktioniert noch.
Hauptsache, sie funktioniert noch.
Ja. Da kann man dann nichts anderes sagen, außer dass du wieder großartig aussiehst. Sebi, ist da in Essex inzwischen gekommen? Oder haben wir das letzte Mal schon?
Ja, es hat lang genug gedauert. Aber er ist da.
Erscheint.
Ich habe den Nandi in schwarz Oliv bekommen.
Ich?
Und schon ausgiebig angezogen. Den GmbH.
Ah, wow. Cool. Ja, ASICS Heat. Immer noch.
Danke
immer
an
noch
Steffen.
ASICS immer noch, auch Shoutout an Steffen, immer noch am Regulieren, muss ich sagen. Und ja, machen alles richtig.
Eher wieder, oder?
Ja, wieder.
Meine
ja.
Zeiten, dass du Pinrolls mit Ronnie Fike Sachen gemacht hast, sind ja auch 8 Jahre her.
Wir wurden noch heute getaggt, oder gestern hat mir irgendjemand ein Bild geschickt, als der Gel Saga rausgekommen ist bei Armin und wir dann gecampt haben und da Weißwürste gegessen haben. Ich glaube, das ist tatsächlich 10 Jahre her. Da war, glaube ich, das eine Hof von ASICS. Und wie du schon sagst, ja, ich glaube, jetzt mit den ganzen Runner-Silhouetten, finde ich, kommen sie krass wieder. Ich sehe zwar auch, dass sie den GLA 3 wieder rausbringen, was jetzt ich gar nicht mal so interessant finde, aber alles andere finde ich super bombenstark.
Tatsächlich hatte ich auch gerade den Gilnandi GmbH an, aber den ausgeflippten Colorway in Türkis. Danke fürs Vorsagen.
Da ist doch auch so ein neuer im GmbH mit so Distorted Colors, schwarz-weiß, ach, ja, scheiß so drauf.
Asymmetrisch.
Sieht mäßig. Super gut aus, ja, sieht super gut aus. Aber lasst uns nicht über neue Sneaker Releases reden.
Wir brauchen das. Hier ist nur Vintage.
Naja, wir haben es auf jeden Fall mal genannt, falls Steffen zuhört. Unsere Adressen hat er ja noch.
Steffen, Sebi, was trägst du? Du weißt Bescheid.
Sebi, was trägst du sonst noch?
Schwarzes T-Shirt von, wie heißen die, Gilden? Und Carhartt-Hose.
Gilden. Also
wieder typisches Homeoffice Outfit, nur mit Hose diesmal.
Okay. Nett. Ich habe mir heute. Ich war länger nicht mehr waschen, weil ich ja meinen Umzug gerade durchführe. Beziehungsweise, wenn das rauskommt, ist er, glaube ich, immer noch nicht gemacht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich ein Supreme Hannes T-Shirt an, das ich mir in Tokio gekauft habe, als ich damals 2010 da war. Das passt mir noch. Das passt mir wieder. Ich habe es natürlich nicht weggeworfen, obwohl es so Schweißflecken hat, weil es halt voll Supreme ist. Dazu trage ich einen, Jens hat letzten Sommer drüber gesprochen und den habe ich dann auch mal wieder rausgesucht. Einen, ich weiß nicht, ob Jinbei oder Jinbei heißt, diesen Muji-Hausanzug.
Ja.
Das Oberteil jedenfalls. Und eine ganz ausgeflippte Hose von Have a Good Time. die ich mir im Sale gekauft habe. Und
du hast den Subu
Tokyo Fit an. Scheint schon, ne? Dabei ist es gar
Subu,
nicht so.
Subu Japan. Dann was war die Hose nochmal? Welche Marke? Have a Good Time, Tokyo Laden, ja. Jinbei, Japanese.
Komplett Tokyo Set.
Ja. Oh, ja. Komplett Tokyo Set. Deswegen.
Cool, ich habe sogar Schuhe an, fällt mir gerade ein.
Was für Schuhe?
Collabo Heat, Nike Stussy Badelatschen.
Cool. In Orange?
Den Neongrün.
Achso.
In Neongelb, so wie Kool Savas sagen würde.
Einer der besten Kool Savas Songs. Habe ich euch erzählt, weil es niemals stattfinden wird, dass ich mir das perfekte Konzept für eine Kampagne mit einem großen Burgerladen überlegt habe?
Ja.
Flair und Curry 445?
Nee, pass auf. Also, es ist ja so, dass ich will es mal jetzt nicht nennen. Sagen, es wird niemals stattfinden, also sagen wir McDonald's.
Ja.
Sagen wir einfach mal, McDonald's wird nie passieren.
Zum Beispiel.
McDonald's zum Beispiel ist ja ein ziemlich guter, die sind sehr fit, was Social Media angeht, die machen gute Werbung, die sind immer am Puls der Zeit, die können in Memes antworten und so weiter, alles super. Die haben in Österreich mal Moneyball gehabt und da, da geht das nämlich jetzt los. Also, vor 40 Jahren, laut dem Lügner Hannes Loh und seinem Buch 20 Jahre Hip-Hop in Deutschland, was vor 20 Jahren rausgekommen ist, ist Deutschland in den Geschmack von Hip-Hop gekommen. So, also haben wir heute im Jahr 2020 40 Jahre Hip-Hop in Deutschland. Dazu habe ich mir folgende Kampagne überlegt, weil ich eine Marketingmaschine bin.
Alle alten Rapper müssen bei McCalls arbeiten.
Stell dir dieses Szenario vor. Du siehst halt ein McDonald's. An der Kasse steht, also nicht an der Kasse, hinter der Kasse, sondern vor der Kasse steht Torch und sagt, beziehungsweise rappt, ich weiß noch genau, wie das alles begann. Damals war die Junior-Tüte noch im Programm. So, in dem Moment kommt Savage rein und bestellt natürlich einen McVegan und sagt, ich habe lang genug gewartet, dass der McVegan erscheint. Der geilen Geschmack mit Fleischersatz vereint. Daraufhin kommt ein Rapper, den ich nicht nennen werde, weil er einen bestimmt dann verklagt und bestellt sich einen Burger, natürlich mit Beef und sagt, es wird langsam Zeit, sich zu der Scheiße hier zu äußern. McDonald's hat die allerbesten Pommes in ganz Deutschland. Die anderen Rapper schauen auf seinen Burger und neidisch schauen sie auf seinen Burger und er sagt, was guckt ihr so? Ich gebe nichts mehr ab. In dem Moment kommt Moneyboy ins Bild und sagt dann, ey, hier rumlabern ist komplett swaglos. Lass mal jetzt essen. Überleitung, wie sie zu viert am Tisch sitzen und miteinander reden, während irgendein Hip-Hop-Beat läuft und dann kommt dieses Ich liebe es. Das ist eine Million-Euro-Idee, weil auch alle zusammenkriegen bestimmt eine Million Euro kosten würde. Und es wird niemals stattfinden, aber in meiner Welt, ich träume davon, dass das irgendwann stattfindet. So viel zu meiner
Marketing. Ich bin begeistert, es würde viral gehen. Und es, ich finde, es wäre noch schön, wenn irgendwie Sammy Deluxe den Boden wischen würde, verkleidet als Herr Sorge oder sowas.
Ui! Boah. Ui, ui, ui. Es gab schon, Herr Sorge, ey, das, der ich wollte gerade sagen, der deutsche Tabaluga, aber sagen wir lieber der deutsche Rap-Tabaluga.
Ich der arbeitslose Zauberer.
Ich habe aus Langeweile angefangen, mir so Videos anzuschauen mit den schlechtesten deutschen Rap-Lines. Und da war die Line dabei von Herr Sorge, was ist ein Planet ohne Plan? Nur ET. Was heißt das auf Englisch? ET.
Oh mein Gott.
Ich habe schon wieder vergessen, wo wir waren. Sevi, übernimm du.
Beim Burgerladen und der Werbung.
Ja, es war ja nur daher.
Hat der Kakteen Jakob dich geschickt?
Was? Kaktus
Check. Hat der Kakteen Jakob dich geschickt?
Ach so. Ich habe ganz, ich fand es relativ witzig, dass es viele Leute, muss es sehr awkward gewesen sein, zu sagen, Kaktus Check send me. Und ich glaube, das wäre mir auch durchaus, ja.
Musste man das wirklich sagen, um dieses Menü zu bekommen?
Ich glaube, das war ein Tweet von McDonald's, der wahrscheinlich missinterpretiert wurde. Like, weißt du, wie so ein lustiger Spruch, say Cactus Jack sent you. Und dann haben Leute gesagt, okay, ich muss tatsächlich sagen, Cactus Jack sent me. Und dann gehst du hin und sagst, Cactus Jack sent me. Und dann sagen die, what the fuck? Was willst du haben?
Ja. Vor allem, was ist denn das für ein Menü? Das ist, glaube ich, ein Quarter Pounder, der normal auch auf der Karte steht. Pommes mit Barbecue-Soße und einer Sprite, oder?
Also es ist eigentlich genial. Du kriegst nichts Spezielles. Du kriegst das, was du immer kriegst, aber du kaufst es dir, weil du denkst, du kriegst was Spezielles. Ja, wirklich genial gemacht, aber auch natürlich sehr Mainstream.
Der Kakteen Jakob.
Meine Güte. Wie ist es ansonsten in Tokio gerade? Ist es bei dir auch so, dass Verrückte auf die Straße gehen und gegen Masken demonstrieren? Haben auch alle Angst, so wie ich, die ganze Zeit über?
Nee, also ich muss natürlich sagen, es
wurde auch der Bundestag gestürmt.
Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt in der menschlichen Geschichte, keinen besseren Zeitpunkt, um auf einer Insel zu wohnen gerade. Also mir tut's echt gut, dass ich, also natürlich haben wir hier auch unsere politischen Probleme und vielleicht eine sehr konservative Partei, aber ich als Zugezogener kann mir da eh noch gar keine große Meinung machen. Aber wenn ich sozusagen auf Deutschland gucke, auf Attila Hildmann, auf AfD, auf Außenpolitik aller Länder, auf Trump und was weiß ich und alles, denke ich mir jedes Mal, wenn ich morgens aufwache und die Nachrichten lese, ist ganz schön hier zu sein. Hier ist eigentlich alles gut. Corona haben wir irgendwie die Bullet gedodged. Natürlich leidet die Wirtschaft stark und auch der Tourismus findet nicht statt und es ist ein krankes Standbein. Aber an sich sieht man doch, dass irgendwie die Zahlen in Ordnung sind. Wir sind magischerweise sehr großen Problem ausgewichen bis jetzt. Es ist sehr ruhig in Tokio. Die einzigen Leute, die laut sind, sind ich und meine Freunde, wenn wir vom Kombini Bier trinken. Das ist eigentlich alles ganz gut. Ich bin sehr glücklich. Wir hoffen natürlich, dass 21 Olympia passiert und natürlich ein Vaccine da ist und was weiß ich. Aber an sich ist alles gut.
Bei euch war das ja eh nicht so eine große Umstellung mit den Masken, nehme ich mal an.
Nee, überhaupt nicht.
Die Leute ja auch so schon freiwillig.
Ja, und ich glaube auch, man hat hier in Japan gibt es so eine Art Peer Pressure, wenn du halt sagst, es wäre Masken getragen, dann wären Masken getragen. Deswegen sagt man eigentlich auch, dass sobald es vom Government so eine Art Richtlinie für Sustainability gibt, sobald ein gewisses Regelwerk besteht und die draußen sind, dann werden sich wahrscheinlich mehr Leute dran richten als jetzt vielleicht in westlichen Kulturen, wo man dann doch nicht so drauf hört, was einem Vaterstaat sagt. Natürlich auch berechtigt hier und da. Deswegen Masken sofort irgendwie überall gewesen. Ich habe mich auch sehr schnell dran gewöhnt. Finde auch sehr angenehm, wenn man Fitpics hochlädt. Ich habe immer so 9 von 10 Fitpics habe ich immer verworfen, weil man mag sich ja nicht so gerne. Kaum ist die Maske komplett da, denke ich mir, cool, lade ich hoch, sieht gut aus, Gesicht nicht sichtbar. Also welche hat auch seine Vorteile. Du den Dressies? Ich finde ehrlich gesagt alles, was
normale Maske ist,
ja super ausverkauft. Ich glaube mit so Special Fabrics und sowas wollte ich mir auch mal eine besorgen. Aber ich trage eigentlich die ganz normalen stinknormalen Masken, die du hier für 50 Stück für 2000 Yen kaufen kannst. Nichts Besonderes. Also ich bin kein großer Fan von Fashionable Masken, was sich noch ändern kann, schauen wir mal. Es gibt ja so ein, zwei Brands, von denen ich weiß, die an coolen Masken arbeiten. Ganz normale Masken. Ich nicht mal die schwarze trage ich, weil dann, es gibt so coole schwarze, die so richtig Tech-Ninja ausschauen, aber dann nehme ich mich selber nicht ernst. Dann denke ich mir immer so, okay, man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Deswegen stinknormale weiße Maske und das läuft.
Geil. Bei mir ist es die Rotation aus der Unfair-Maske, die ich dem Kaiser noch schulde, die liegt
da rum. Wollte ich auch gerade sagen.
Und den beiden Susumu-Eye-Masken, die ich habe, aber das reicht dann irgendwie auch.
Mein Favorit ist
immer in der Wäsche.
Ha? Mein Favorit bleibt aus der Dortmunder Innenstadt für 3 Euro die D-Squared-Maske.
Geil.
Und ich habe mir letztens eine gekauft, da ist ein Aperolglas drauf, das ist auch ziemlich gut.
Auch geil.
Ich habe Johnny eine aus.
Ich habe halt die größte Nase auf der Welt. Ich
krieg
die ganzen Masken irgendwie nicht auf. Wenn ich da irgendwas zum DHL-Shop oder so trage, rutscht es mir immer runter. Dann bin ich wie diese 40-jährigen Väter, die keinen Bock haben, die Maske richtig anzuziehen.
Ich habe ein Gefühl, wir haben die gleiche Nasengröße, Sebi. Da sind auf jeden Fall 2 Zinken vereint.
2 Nasen,
keine, dann super. Aber keine Zinker.
Nee, keine Zinker.
Die super Nasen.
Zinkengang.
Die super Nasen. Die super Nasen. Ich werde, während ich mich einmal aus dem Bild hier verabschiede, einmal die Fanfragen aufrufen, denn wir haben sehr viele Fanfragen bekommen, muss ich dir sagen.
Bist du aufgeregt?
Ich fand das Wort Fanfrage, das hat mich dabei natürlich geflattert, weil ich immer denke, eigentlich habe ich ja keine Fans, sondern es gibt halt Leute, die sagen, ja, gucke ich mir mal an den Typen.
Ja, wir haben es einfach Fanfragen genannt, weil wir große Fans von dir sind und entsprechend der Anzahl, die wir bekommen haben, läuft das auf jeden Fall darauf hinaus.
Also, es sind aber auch Fangfragen dabei.
Nämlich, gut, die Frage, wie viel dein Outfit wert ist, die ich jetzt zweimal habe, die haben wir ja schon geklärt. Eine schöne Überleitung auch. Wir haben über Stone Island gesprochen. Hier fragt jemand, wann eine Sabukaru-Stone Island-Kollabo kommt. Ich weiß nicht, ob sowas jemals in der Mache ist, aber das ist eine schöne Überleitung zu deinem Magazin, über das wir gleich noch sprechen können.
Ja, also ich glaube, die Frage zu beantworten, wir arbeiten tatsächlich an neuen coolen Produkten für Sabukaru. Mein Team ist ja relativ groß geworden mittlerweile und wir haben auch mit Bonnie eine Menswear-Designerin da und natürlich mit den italienischen Leuten, die mit mir die Tasche gemacht haben, paar Wochen. Da kommt was, aber was davor kommt, ist mit einem, wann kommt der Podcast raus? Wisst ihr schon?
In anderthalb Wochen.
Ja. Okay. Man kann schon mal so soft anteasen, dass ich mit einem deutschen Store, was wir ein Produkt fertig haben, Design fertig haben, relativ interessante Sache, auch aus einem sehr guten Material, entsprechend dem 2020, coole Botschaft, cooles Produkt, da kommt was auf euch zu, seid gespannt, yeah. Wow. Ja, geil. Nee, da kommt was und Sabukaru-Produkte kommen viele, Stone Island weiß ich noch nicht, müssen wir mal gucken, dass wir das da vielleicht uns was überlegen, aber ja, ist auf jeden Fall geplant, ich möchte eigentlich immer mehr in Merchandise reingehen und ich habe ja mit dem Schal schon was gemacht und T-Shirts kommen auch, Johnny hat ein cooles T-Shirt-Design gemacht, also da kommt auf jeden Fall immer wieder neuer Scheiß, hundertprozentig.
Geil. Bist du noch BFF mit Carlo?
Ja, also ich respektiere den Stone Island Hustle ungemein. Auch die Produkte, die rauskommen, sind immer noch so, die haben da jetzt dieses Dinea-Jacket da aus diesem super dünnen Ding rausgebracht, leider ein bisschen über meinem Preisniveau. Ich liebe alles, was die machen. Ich selber bin einfach nur von meinem Stil her einfach viel zu schlicht geworden, um mir eine kranke Stone Island Jacke überzuwerfen. Aber
was ist denn dein Preisniveau?
Mein Preisniveau?
Darüber redet man doch nicht.
Nee, kann man schon reden. Ich glaube, ich bin halt auch... Ich trage halt tatsächlich, ich habe vor 5 Jahren eine Comme des Garçons Gore-Tex Regenjacke gekauft auf Crail für $120. Die trage ich halt mit Abstand am meisten. Hab mir das letzte Mal, wo ich Geld gegeben habe, ich glaube, das teuerste war für $600 so ein Macintosh Kiko Mantel. Ich glaube, das ist dann noch das Maximum. Vielleicht $600 für eine Jacke. Die müsste natürlich dann auch im Sale irgendwo sein. Aber an sich kaufe ich, wir haben letztens ein bisschen Scheiße verkauft auf dem japanischen eBay, ich und Martha, und jeder hatte irgendwie $900. Und dann habe ich mir, es gab so ein, zwei Marken, die wollte ich mir Zeug kaufen und habe bemerkt, ich habe echt keinen Bock, gerade eben für großes Geld für Fashion auszugeben und habe mir dann echt nur Bücher und Magazine davon gekauft. Deswegen würde ich sagen, gerade eben ist vielleicht sogar mein Ausgabelevel sehr, sehr gering bis nicht vorhanden. Nichts turnt mich gerade so großartig, dass ich da Geld, da kaufe ich mir lieber ein geiles Buch, ein altes japanisches Artbook und scan das, lade es hoch und mach noch jemand anders glücklich, statt nur mich, ja.
Gibt's Alternativen oder ist das japanische eBay das Beste zum Verkaufen? Weil ich gerade so viel Zeug verkaufe und ich bin jeden Tag kurz davor, aus dem Fenster zu springen, weil mich Facebook-Gruppen so aufregen.
Nee, also japanische eBay ist durchaus stressig, weil...
alleine zur Post gehen nervt mich.
Ja, die Japaner sind ein bisschen, wie kann man das diplomatisch sagen, ein bisschen nervös, wenn man Sachen verkauft, ob das jetzt, dass das jetzt das Echte ist. Du kriegst sehr viele Fragen, wenn du das verkaufst. Das ist echt, wo wurde es gekauft, wann wurde es gekauft, warum ist kein Ticket, kein Receipt da. Da kannst du auch mal eine negative Bewertung bekommen, wenn du es noch in dem erlaubten Zeitraum bezahlst, aber halt nicht gleich am nächsten Tag. Es ist ein bisschen stressig. Gott sei Dank macht es alles Martha, weil ich im Martha am Deal, ich liefere die Ware, sie haut es ins eBay 50-50. Also deswegen muss ich mich damit Gott sei Dank nicht auseinandersetzen, aber sie beschwert sich manchmal doch oft, wie stressig alles kommt. Und ich sage ja meistens, ja gut, einfach nicht antworten.
Macht ihr das im großen Stil, dass ihr irgendwie auf Flohmärkten, Second-Hand-Läden rumpusht und dann alles verscherbelt?
Nee, gar nicht. Also nicht mich in Martha. Das ist ja nur mein eigener Schmarrn, aber ich und Floke der Illustrator hier aus Tokio. Wir haben unseren eigenen kleinen Vintage-Laden, der heißt Twisted Archive, auch auf Instagram, wo wir relativ ausgewählte, eigentlich so japanische Fashion-Sachen verkaufen. Gerade eben ist aber alle noch ruhig und wir haben aber auch geplant, auf Flohmärkten zu diggen. Und mittlerweile kann man auch im Sabukaro Online-Store so ganz viele alte Archive japanische Fashion kaufen und bald kommen auch japanische Toys dazu, japanische Bücher. Ist nicht wirklich, also natürlich wird man da Geld verdienen und wir verdienen damit Geld, aber macht eher Bock, anstatt das ist jetzt kein großer Business-Zweig, aber ist eher cool, dass wir eher geile Sachen aus Japan, Tokio irgendwie in die Welt schicken und hab eigentlich schon krass viel Zeug verkauft. Sammel da zum Beispiel so Comme des Garçons, Otomo, Akira, Tote Bags, die ich dann immer wieder meist in meiner Story hochlade und sage, neuer Restock. Und ja, da passiert noch mehr, aber da müssen die Flohmärkte auch wieder erstmal voll aufmachen. Wegen Corona war da jetzt lange Pause.
Ja, ist hier ähnlich in München gerade. Gibt es eigentlich nichts.
War seit letztem Jahr auf keinen mehr, das macht mich echt traurig. Das war eine der wenigen Sachen, die mich im Leben glücklich gemacht hat. Flohmärkte, essen gehen, Kino. Im Kino war ich das erste Mal wieder seit Dezember. War ganz nett. Aber ich habe nur gemerkt, dass ich eigentlich überhaupt nicht mag, unter Leute zu gehen. Vor allem nicht unter Leute, die ganze Zeit reden und Fotos im Kino machen. Aber man will ja keinen Ärger anfangen.
Relatable. Aber hier war letztens im Kino so ein Spike Lee-Thementag, wo sie Do the Right Thing gezeigt haben, Bow Ghetto Blues und was auch immer, alles Mögliche. Aber ich hatte echt keinen Bock, mich da jetzt mit Maske reinzuhocken.
Ich glaube, wir warten einfach ein halbes Jahr, bis sich die Lage beruhigt hat, hoffentlich.
Na, ich wollte halt sehr gerne den neuen Christopher Nolan-Film sehen und ich hatte keine Lust, den irgendwie, natürlich habe ich keine Lust, Produktpiraten zu unterstützen. Zwinker, zwinker. Deswegen bin ich ins Kino gegangen und habe mir den da angeschaut und mein Hirn ist geschmolzen und ich wusste nicht, was los ist. Also,
den muss ich mir auch anschauen.
Es ist verrückt.
Warte, ist gerade gekommen. Ich muss nur kurz updaten, was es zu Abendessen gibt. Marta, did we do it? What are we going to do? I don't know if I can make it because I don't have the right plate, but... Okay, maybe we related to eat something. Okay, alles geklärt. Marta und ich sind sehr aufs Essen eingeschossen. Ich habe tatsächlich die Frau gefunden, die genauso gerne und so viel isst wie ich. Deswegen ist die Frage des Abend- und Mittagessen immer sehr aufregend und spannend.
Ja, das ist ein Traum.
Und was gibt's heute?
Entweder es gibt spanisches Omelette. Tatsächlich, Marta macht das beste spanische Omelette. Es war mein Top 3 Gerichte auf der Welt tatsächlich. Aber da braucht man eine spezielle Pfanne und die letzte Pfanne haben wir wegschmeißen müssen, weil die irgendwie 3000 Jahre alt war. Oder wir gehen nach diesem Interview noch, ich würde gerne ins Punkrock-Isokaya gehen, weil es bis 3 Uhr früh auf hat, aber Marta ist ein bisschen müde. Da müssen wir schauen.
Wir sind von einer Frage ins
Sabukaro.
Genau, dabei waren wir. Bei einem wundervollen Online-Magazin, das ich ganz großartig finde, weil man dort nicht nur Artikel über coole Kleidung findet, sondern auch Artikel beispielsweise über tolle Menschen, so wie Junji Ito. Was gibt's da Neues? Wie war es in der letzten Zeit?
Ja, ich fand es relativ witzig. Mir hat Peter Obradovic, Shoutout, ganz großen Shoutout zu Peter, drüber.
Auch ein Dressy, Shootout Peter.
Der hat sich hier letztens so eine Woche, der ist nämlich Senior Writer, und war auch bei mir intern, hatte mir geschrieben, hey, hat sich den alten Podcast nochmal angehört, wo ich gesagt habe zu euch, ich habe keine Lust mehr auf Bianchissimo und ich würde extrem gerne, dass da mein Name rausgeht und wir ein Online-Magazin draus machen und letztendlich haben wir das hinbekommen. Sabukaro ist jetzt, hier, ich krieg kurz ein Nigiri in die Hand gedrückt. Fatty Tuna, eine Sekunde.
Guten Appetit.
Gut.
Wie heißt das nochmal, wenn man so Geräusche hört, Sebi?
ASMR?
Ah, genau.
Für die ASMR-Freunde. Also, mein Schmerzen jetzt auch hier drauf. Also, ich habe ja damals gesagt, ich möchte es neuen Namen und neuen Schwung geben. Das Ganze ist jetzt irgendwie 10 Monate alt, das Magazin. Sabukaro Online heißt der gute Freund. Hab ein riesiges Team an kreativen Leuten. John, Peter, Bonnie, Thomas. Es sind bestimmt 15 bis 20 Leute auf der ganzen Welt, die da mitschreiben. Manche mehr, manche weniger. So langsam grooven wir uns ein, das hat natürlich alles Zeit gebraucht, haben teilweise relativ tiefe Look-Artikel über Mode, aber jetzt immer mehr Kultur und ich denke auch, da wir natürlich Japan-based sind, wird es immer wichtiger, dass man auch japanische Kultur und Popkultur einbaut. Haben heute einen Manga-Artikel wieder rausgehauen und der schwingt sich gerade richtig ein. Muss auch sagen, dass langsam der Instagram richtig Gas gibt, denn wir haben irgendwie die letzten Bilder jeweils irgendwie 1000 oder 800 Likes bekommen, auf 1,500 Shares und wir bauen den ja wirklich liebevoll alles selber auf, scheren das, scannen und dingen da tief und werden, glaube ich, langsam zu so einer richtig guten kleinen Macht, auch relativ respektiert, haben mit guten Brands gesprochen, bei Reebok mit so ein paar Designern reden können, haben ganz gute Zugänge, haben jetzt ein Buyboy-Editorial geschossen. Also es macht extrem Spaß, es ist richtig cool und es ist das, was ich will, dass es ist. Und ich bin sehr gespannt, was noch draus wird. Also alles sehr, sehr cool. Und ich glaube, was du es angesprochen hast, ich habe natürlich Spaß, Modeartikel rauszubringen, aber ich habe bemerkt, noch mehr Spaß macht es mir fast, Artikel rauszubringen, die vielleicht nicht mit Mode zu tun haben und halt ab und an so ein Design-Modeartikel raushauen. Aber eher so Kultur, Visual Stuff, ist ein cooles Ding. Und ich habe auch gehört, dass Kaiser da Ambition hat, einen coolen Artikel samt Interview bald hier rauszuschießen. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Ist jetzt der Moment, also ich liebe das und seit jeher wünsche ich mir, dass wenn ich mal irgendwie was Cooles beginne mit coolen Leuten, dass mir so wie damals, wenn man bei Rockefeller Records gesigned hat, dass einem dann so die Kette überreicht wird. Ist der Moment gekommen? Überreichst du mir gerade die Kette?
Ich glaube, es ist natürlich auch wichtig zu sagen, die Leute, es gibt ja Sabocaro und es gibt die Agentur, die ich mein täglich Brot ist ja Bianco, eine Agentur, wo man jetzt mehr oder weniger drüber erzählen kann, aber im Endeffekt machen wir Consulting, Production, PR, Seeding, so alles, was die ganzen langweiligen Agenturen aus Berlin machen, viel Geld von Brands zu bekommen, nur in besser, schöner und von Leuten, die tatsächlich in der Kultur vorhanden sind. Und da ist mir natürlich auch zu Ohren gekommen, dass das ein oder andere Talent in Deutschland unterwegs ist, das ganz große Erfahrungen hat in PR, in Seeding, in Netzwerken, in gute Storys schaffen und dieses Talent heißt Kaiser. Und da hat sich ja dann doch ergeben, dass ich und Kaiser so bald die Schwerter kreuzen werden und so ein bisschen versuchen, in Deutschland, Europa und darüber hinaus ein bisschen zusammen Spaß zu haben. Und deswegen überreiche ich dir hier sehr gerne die Rockefeller-Kette. Willkommen im Team.
I'm glad to announce that I'm the newest member of the Rockefeller Team. Sehr, sehr schön. Ich grinse sehr, wie ein Blöder, das kann zwar keiner sehen, aber ich bin sehr, sehr
gerne dabei sein können.
Ja.
Wie wär's, wenn ihr mich seedet?
Ja, wenn ihr mich seedet.
Kommt drauf an.
Bei Hüten vielleicht.
Also ich habe, wir betreuen tatsächlich schon die ein oder andere sehr interessante Brand. Dazu kommt bestimmt in Zukunft noch mehr und sind im Sieden dran. Bin auch an einem größeren 2021er Release dran mit einer, darf noch nichts verraten, ist ja alles immer unter Embargo. Aber im Endeffekt natürlich wäre ein Sebi-Baby, ein Schwabo-Wissen ist der Babo-Boss oder wie der Name nochmal ist auf Instagram.
Genauso.
Würde in Frage kommen für das ein oder andere Seeding. Stell dir mal vor, Polo Ralf Lauren arbeitet mit uns. Wen würden wir da seeden? Ja, genau.
Ich.
Ja.
Aber das klingt schön. Kriegen wir noch hin. Alles ist möglich. Ja, und unsere Zukunft ist groß. Das nächste Jahr gehört uns.
True. Ich wollte wissen, wo du deine Mitglieder für Sabocaro herbeziehst. Sind das alles Homies oder schreiben dich Leute an, so mit Lebenslauf und sehr geehrter Herr Weiß?
Nee, also die Sache ist ja die, dass ich ja schon so lange irgendwie in diesem Game Streetwear Kultur unterwegs bin und dann ich wollte mal meine Follower aufräumen. Ich habe irgendwie 2300 und habe dann bemerkt, fuck, ich kenne jeden. Wäre einfach unangenehm, da jetzt einfach zu entfolgen. Sprich, ich habe
den du folgst, der wolltest du aufräumen. Ja,
genau, weil ich einfach dachte,
ich auch, das kann man nicht machen. Das ist.
Ich dachte, da sind bestimmt ein paar Leichen im Keller, aber da waren eigentlich alles korrekte Menschen. Shoutout an alle. Auf jeden Fall habe ich sozusagen da immer Beziehungen aufgebaut und mit Leuten immer wieder irgendwie connected und dann haben sich einfach immer wieder mehr gemeldet, gemeint, hey, kann man da irgendwas zusammen machen? Und ich habe natürlich auch ein relativ gutes Talent. Wir sind gerade so bei, ich lese sehr viel One Piece und man sagt immer, dass Monkey die Ruffy hat eine seiner stärksten Kräfte sind nicht irgendwie seine Devil Fruit, die er gegessen hat, sondern dass er schafft, sehr viele Leute unter einer Flagge zu vereinen und auch alle Leute irgendwie zu connecten. Und auch wenn ich möchte mich jetzt nicht zu sehr loben, aber das ist etwas, was ich wirklich kann, mit Leuten connecten, Leute verbinden und irgendwie die verrücktesten Leute irgendwie klar zu machen. Und habe dann einfach so diese Truppe aufgestellt und habe dann aber auf einmal kam Bonnie, diese unglaubliche Menswear-Designerin in Spee dazu, auch irgendwie über 3-4 Ecken connected, einen Artikel zusammen gemacht und ich sag immer, we have a Hulk, das wäre zum Beispiel Bonnie, dann haben wir irgendwie Charlie aus Amsterdam, der sehr bald bei einer sehr kranken Marke anfängt zu arbeiten und wir haben so ein paar, die so bei Marken arbeiten, haben so einen Washington Cycle, haben einen Toronto Cycle, der relativ gut connected ist mit Kreativen Also irgendwie, das Sabocaro-Team sind alles Mischung aus Amateuren, aber auch relativ sehr respektwürdigen Industry-People. Und ich glaube, uns steht wirklich eine rosige Zukunft bevor. Vor allem, weil er auch, hat Corona jetzt verhindert, aber es steht ja auch ein Printmagazin an. Nicht dieses Jahr, aber es wird auf jeden Fall ein Printmagazin wahrscheinlich mit dem Namen Sabocaro Offline kommen. Und das wird auf jeden Fall auch nochmal eine spannende Kiste.
Wo du gerade schon wieder, wo du gerade von One Piece gesprochen hast, bringen wir mal eine weitere Fanfrage rein, nämlich hier wird einmal gefragt, wer dein liebster, wer ist dein liebster Dragon Ball Z Villain und warum? Und gleichzeitig noch, was denkst du über Sneaker-Manga-Kollabos? Da bin ich aber auch interessiert.
Oh, cool. Also zum einen Dragon Ball Z Villain kann eigentlich nur, also eigentlich müsste man Piccolo sagen, aber der wurde ja auch ein Freund. Ah, Buu wurde auch ein Freund, aber eigentlich ist es Buu. Majin Buu ist einfach, nee, eigentlich ist es Cell. Cell ist so cool. Und Cell wurde noch nicht mal ein Freund, dann ist er nämlich ein True Villain. Cell war wirklich, ich kann mich erinnern, als ich Dragon Ball gesehen habe, da waren ja alle, alles war so ein bisschen brutal. Aber dann kam Cell und der hat ja mal wirklich aufgeräumt und da die Leute aufgesaugt und Leute wirklich umgebracht in Scharen. Und ja, das ist Cell. Richtig cooler Typ. Und einfach richtig böse. Eben einfach mal auch, man muss auch mal true to yourself sein. Und der ist dann nicht kein Freund mehr von Son Goku geworden, sondern einfach böse geblieben. Respekt dafür. Und zu Sneaker-Kollabos.
Das ist straight, der Mann.
Zu Sneaker-Kollabos, ey, ganz ehrlich, ist bis jetzt ein einziger Manga-Sneaker-Kollabo-Schuh rausgekommen, den ich tragen würde. Ich weiß, dass da war einer, ein einziger
von diesen... Was gibt's denn überhaupt alles?
Adidas Dragon Ball ist auf jeden Fall, habe ich mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, die waren...
Stimmt.
Bis auf eine Ausnahme einfach untragbar und auch unsammelbar. Also da war auch nichts irgendwie da, wo ich gesagt habe, den stelle ich mir jetzt irgendwie aufgrund... Ich denke, der muss auch nicht tragbar sein, irgendwie in dem Manga-Kollabo, aber dann muss er wenigstens sammelbar sein. Weißt du, was ich meine? Dann muss er so kurios sein, dass ich sage, okay, cool, das ist jetzt irgendwie Shenlong, ein Shenlong-Schlappen in Form eines Drachenkopfes. Aber die waren alle pretty lame, bis auf diesen, ich weiß das Modell nicht, sieht aus wie ein Blazer, so von Adidas, mit Olong, dem Schweinchen drauf und so einem Höschen drauf. Ich glaube, da hat mein guter Freund, darf ich das überhaupt sagen? Da hat auf jeden Fall jemand dran gearbeitet, den ich kenne, aber nicht deswegen fand ich ihn gut, sondern ich fand ihn erst gut und dann habe herausgefunden, den kenne ich doch. Aber nee, die waren sehr schlecht, sorry, aber ich mag Adidas, aber nur diese Schuhe waren wirklich nicht, für mich als eingefleischten Dragon Ball Fan war da nichts dabei. Gibt es noch andere? Ich glaube, hat nicht
One Piece. Ein Adidas Nizza war das.
Adidas Nizza, der war wirklich cute, weil der war irgendwie verspielt, der war irgendwie kawaii, der war aber auch vom Design tragbar. Den fand ich sehr gut, wenn es der war. Und gibt es sonst noch Manga Sneaker Kollabos?
Vor 10 Jahren gab es mal Nike SB Street Fighter Kollabo.
Ja,
Ein Chun-Li oder wie man den ausspricht.
Ich denke, vielleicht gibt es einfach solche Dinge, die muss man halt auch einfach nicht vereinen, weil, weiß ich nicht, es trägt ja auch in den meisten, es gibt Mangas, da werden Sneaker getragen, dann wird es Sinn machen, aber in Dragon Ball ist halt auch einfach kein Sneaker-Manga. Finde ich jetzt, weiß ich nicht. Also ich habe auch gesehen, dass Yoji Yamamoto hat einen...
Ich habe den Namen vergessen, aber es gibt auch so ein bekanntes Basketball-Manga, oder?
Slam Dunk, glaube ich, oder sowas. Ja, super, super beliebt hier. Liest als
genau,
habe
genau,
ich selber noch nicht gelesen. Ja, und ja, was ein cooles Manga ist für Sneaker, ist
Dorohedoro. Habe ich mir gerade gesagt, das würde Puma One Piece Schuh geben. Aber ich finde kein Bild dazu.
Dann ist es Lügenpresse.
Auf jeden Fall, ist Sneaker und Manga ist an sich eine geile Verbindung. Kommt tatsächlich auch eine dreiteilige Reihe auf Sabocaro raus, wo das Thema komplett auseinandergenommen wird. Also wo du wirklich erfährst, welche Sneaker in welche Mangas aufgetaucht sind. Und dafür, dass das eigentlich dann doch stattfindet, ist noch keiner Brand wirklich was dazu gelungen. Vielleicht sollte sich der ein oder andere Brand-Mensch den nächsten Sabocaro-Artikel durchlesen über diese Sneaker-Kollabos und dann da vielleicht Inspiration schöpfen. Da ist auf jeden Fall, es gibt
schon
Dore Doris von, da gibt's so, Q Hashida, so eine, meine famous Mangaka, ein famous Manga-Schreiberin und gleichzeitig Schreiber, ist einfach die beste. Und dieser Manga Dore Doro Da tragen die ab und an einfach Nike-Sneaker und es sieht einfach, aber ohne zu flexen irgendwie, sieht einfach cool aus. Ja, also an sich, um die Frage zu beantworten, Sneaker-Kollabos mit Manga muss nicht sein, kann vielleicht sein, zeigt mir was Cooles und belehrt mich als Besseren. Schauen wir mal.
Würdest du eine machen wollen?
Vor kurzem auch.
Ob ich eine machen wollen würde? Ja, und wenn dann, ich würde tatsächlich eine machen, die dann so ähnlich wie, vielleicht die Reebok Alien Stomper, wenn dann eine machen, wirklich einen, der wirklich eher ein Kunstwerk ist und nicht zum Tragen geeignet ist. Also ich finde selber, keine Ahnung, ich muss wirklich, die Leute zum Beispiel, immer wenn so ein Rahmen-T-Shirt rauskommt, schicken die mir so ein Rahmen-T-Shirt und sagen, Bianco, das ist doch dein T-Shirt. Und ich denke mir, nee, das ist genau zu viel. Ich liebe Rahmenessen, ich gehe auch echt viel Rahmenessen, wenn ich jetzt auch noch Rahmen-T-Shirts trage oder diesen doofen Rahmen-Jogginganzug, wenn mir noch einer diesen doofen Rahmen-Jogginganzug schickt und denkt, das ist so ein Cup-Nudel Full-Body Jogginghose und Sweatshirt, das kriege ich so im Monat dreimal geschickt, weil es irgendwo bei AliExpress auftaucht. So das ist einfach too much. Und same halt auch mit den Manga, so ich bin Manga-Fan, aber wenn ich jetzt irgendwie da Manga-Sneaker trage, dann denken die Leute auch wieder, come on, was für ein Hirbel. Deswegen würde ich, ja, ich würde einen Manga-Sneaker machen, aber ich würde ihn, zum Beispiel die Japaner lieben ja Spielfiguren. Die kaufen ja tatsächlich von Mangas die ganzen Figuren, haben die dann in ihrer Bibliothek stehen. Sehr nette Überleitung auf gestern, wo mir Atsushi erzählt hat, dass sein Dad der Doktor ist, der hat mein Berserk-Tattoo gesehen, hat eine Manga-Kollektion zu Hause in seinem Bücherregal. Wenn man in Deutschland zu einem Doktor nach Hause geht, steht da irgendwie lauter schlaue Bücher und man denkt sich, fuck, was rede ich mit dem? In Japan hat er und ein Skelett. In Japan haben die Mangas. Was mir eben zum Thema kommt, ich würde einen Sneaker machen, der zu dieser Spielfiguren-Kultur passt, Subkultur eigentlich fast. Ein Sneaker, den du dir hinstellst, weil so krank die Seite ist. Vielleicht schießt Son Goku mit einem Kamehameha tatsächlich durch Suede durch und der Schuh brennt hinten, natürlich nur illustriert und man macht sogar Kunst draus. Dann, das wäre eine Sabukaru-Sneaker-Kollabo mit Manga.
Das ist jetzt natürlich, hat jetzt nichts mit Manga zu tun, aber in Bezug auf Sammelfiguren, dann denke ich natürlich wieder an einen meiner absoluten Lieblingsschuhe, an Michael Lau Dunk, der halt einfach aussieht wie so ein Stück Holz und dazu gab es dann halt noch ein Männchen, das aussah wie ein Stück Holz. Finde ich ganz die großartig. Das sah
auch aus wie ein Stück Holz.
Ja, ich glaube,
Triple Holz.
Ich glaube, es wäre doch viel spannender, wenn Leute, viele Schuhe werden ja nicht getragen, obwohl sie werden gesammelt und werden dann nicht getragen. Deswegen wird vielleicht auch teilweise Sinn machen, wenn man sie schon nicht trägt, dann kann man sie vielleicht so designen, also dann muss man sie vielleicht auch gar nicht so designen, dass sie getragen werden müssen, sondern vielleicht zeigt man dann schon vornherein schon. Ich bin zum Beispiel kein Freund, wenn jemand einen Sneaker in so eine doofe Plexiglas-Box stellt und dann guckt, den können sich Leute sich so anschauen, ist halt immer noch ein Schuh, mein Freund, und nicht dein Interior-Design im Objekt. Also für dich schon, respektiere ich, nur ich denke nicht, dass es ein schönes Interior Ding ist, und dann denke ich mir, wenn ich ihn schon ausstelle, den Schuh, dann soll der Schuh doch vielleicht auch mehr Kunst als Schuh sein. Ja.
Ich schaue gerade auf den einen Schuh, den ich in einem Glasding drin habe.
Alter, möchte
aber ich nur kurz. Da ist ein Autogramm von Michael Biehn drauf und das ist der Schuh, den er in Terminator trägt.
Ja, vielleicht muss ich das dann auch richtig relativieren. Natürlich, wenn du irgendwie, es gibt ja Schuhe, die haben einen ganz speziellen Wert für dich. Du warst irgendwie in New York in den 70ern und hast dir da im Supreme einen Schuh geholt. 100%, stellst du aus. Hast du eine Geschichte. Ich rede eher von Leuten, die halt einen Yeezy 500 und einen Off-White, sind ja auch keine schlechten Schuhe, das meine ich ja gar nicht. Aber einfach irgendein Stock-X-Produkt, was du da 8000 Mal auf den Markt gekommen ist, ohne irgendeinen Bezug, irgendwie, keine Ahnung, würde ich jetzt einfach nicht ausstellen.
Und wenn man ihn ausstellt, dann muss es standesgemäß auf so einem Ikea-Brett sein, das man an der Wand anbringt, und ein Supreme-Sticker da dran, weil der nämlich perfekt da vorne drauf passt. Das liebe ich. Das freut mich jedes Mal, wenn ich YouTube-Videos sehe.
Natürlich auch sagen, im Ausrufezeichen, das ist eine sehr subjektive Meinung. Ich bin jetzt auch alt genug und habe natürlich auch Schuhe verdammt nochmal in meiner Wohnung ausgestellt, wie der letzte Vollidiot. Freunde, Leute, die nichts mit Sneakern zu tun haben, sind in meine Wohnung reingekommen, weil sehen die Sneaker, weil ich die so platziert habe, dass man die sehen kann. Also ich bin natürlich auch einer, der das alles durchgemacht hat. Ich glaube, alle Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen mit ihrem Plexiglas-Sneaker in Schuhen, wir reden in 10 Jahren nochmal, dann stimmt ihr mir vielleicht auch zu. Bis dahin genießt es.
Wie viele Schuhe hast du denn mitgenommen, als du rübergegangen bist?
Egal.
Was hast du, Sevi?
Mach mal nachher.
ich glaube, ich habe vielleicht 15 Paar mitbekommen, vielleicht 20 und vielleicht weniger. Und habe aber jetzt natürlich aufgrund Seeding, aber sehr ausgewähltes Seeding, ich kriege ab und an was, das ich auch wirklich haben will. Und natürlich die vielen Shootings, die wir haben, dann doch wieder relativ viele Schuhe angehäuft. Und Martha hat ja eben angefangen, die jetzt ab und an doch zu verkaufen und das auch in Ordnung.
Sevi, möchtest du eine Frage stellen, bei der ich unterbrochen habe?
War eigentlich gar keine Frage, das war nur, weil wir vorhin über Manga-Dinger geredet haben. Und letzten Monat kam ja dieser Dankai Doraemon raus, aber das war auch gar keine offizielle Kollabo. Ich weiß nicht, ob ihr den auf dem Schirm habt.
Ich habe nur mitbekommen, weil einer von den Sabukaru-Writern macht dieses Hardcopy auf Instagram, diese so ein Instagram-Account über Sneaker-Kultur. Und ich habe mitbekommen, dass scheinbar die Custom, nicht die Custom-Sneaker, die wir kennen, sondern dass Leute mit Nike-Silhouetten so richtig interessante Customs mittlerweile machen. Deswegen checke ich gerade Nike Dank Doraemon.
Das war schon noch richtiger Release, aber war keine Kollabo. Die haben einfach die Farben genommen.
Ach so. Natürlich alles.
Hast du den wieder bekommen und verkauft, Sally?
Wie bitte?
Hast du den wieder bekommen und verkauft?
Nö.
Okay.
Oh. An dieser Stelle schneiden, sonst kriege ich nichts mehr bei Shirt.
Martha liebt Doraemon. Wir haben einen auch bei uns hier stehen. Martha, check the shoe for a second. Can you come? Look, it's the Doraemon colorway. You like it?
Kawaii.
Kawaii. Ja. Also, Urteil ist kawaii.
It's schöne good. Überleitung zu einer weiteren Fanfrage, nämlich ob du Martha die Puma Tabby Boots kaufst.
Ah, die Marcella Ones. Ich habe hier tatsächlich hat sie die gekauft? War es ein Geschenk oder hat sie die gekauft? Das weiß ich gerade nicht. Martha hat die Marcella Tabbies und die schauen unglaublich gut für irgendwie aus. Ich muss mal checken, wie viel kosten denn die Puma Tabbies? Also, ich finde die nicht so schön, wenn ich ehrlich bin, weil der Marcella Tabby ist ja eigentlich schon ist ja unantastbar. Also ich finde gut, dass es die gibt. Ich sehe auch sehr viele Japanerinnen in diesen Schuhen. Ich glaube nur, dass wenn ich zwischen Marcella und Puma Tabby auswählen würde, ist immer der
Pump.
Die Instapump-Dinger. Ja, die Instapump, aber was kostet der denn dann? Das ist die Frage. Wenn der jetzt 200, weil wir müssen einfach Martha fragen. Martha, can you check this coloration for a second? You know the Instapumps, the ones that I had. There's a Marcella collaboration now. Wait a second, Instapump. Sorry, Freunde.
Martha, kein Problem, ja, quasi jetzt machen. Ich finde es ziemlich geil, wenn man nebenbei einfach Sachen googelt. Das mache ich nämlich auch immer.
Yeah. It's the Tabby just as a Instapump Fury. Can you give us your honest opinion?
I like the white ones.
She likes the white one. Look good, right?
And the black.
Where's the black one?
I would wear them probably.
Ja, okay, ja, sollte ich, der Colorful, das ist mir auch gesehen, aber nicht so, aber der weiße und schwarze, würde ich ihr, wenn sie die sich sehr glücklich machen würde, würde ich ihr kaufen, wenn ich auch das Geld dazu hätte. Ich kenne den Marktwert noch nicht. Wenn der jetzt irgendwie genauso viel kostet wie ein Marcella, dann kaufe ich ihr lieber den gleichen Marcella.
Fair.
Aber das Geld habe ich auch nicht. Wir sind ein bodenständiger Betrieb.
Seid ihr ein kleiner und mittelständischer Betrieb?
Es ist ganz witzig. Ich zahle mir selber Gehalt. Nech ist ja meine eigene Firma, die ich da aufgemacht habe. Und ich zahle mir, ich baue die Firma auf, deswegen halte ich mein Gehalt sehr klein und meinen Taxberater, Taxaccountant.
Gab es schon mal Ärger wegen Gehaltserhöhung?
Der Tax-Accountant hat zu mir gesagt, dass der Director, der Präsident der Company, also ich, eigentlich mehr verdienen sollte, weil es auch ein bisschen komisch aussieht. Und ich habe schon zweimal in Folge dem Direktor Gehaltserhöhung verweigert. Und der wird mich jetzt Ende des Fiskaljahres wird er mich nochmal fragen. Und ich glaube eigentlich, ich zahle mir weniger aus, als ich vor 4, 5 Jahren verdient habe. Und finde es eigentlich ganz gut. Ich stecke alles in die Firma rein. Und glaube, ich werde damit auch erstmal so weitermachen. Also es wird relativ schwer sein, so schnell einen Tabby-Boot für Martha zu kaufen, aber Ja, wir sind ein sehr bodenständiger Betrieb. Und ja, ich kriege nicht so viel Gehalt. Muss ich mich mal beim Chef beschweren?
Wir geben den Kontakt zum Chef weiter. Ja. Während ich jetzt mit meiner HV-Einwegkamera, die ich bekommen habe, ein Foto mache, gehe ich zur nächsten Fanfrage über, nämlich, was ist deiner Meinung nach die beste Analogkamera, die man sich zulegen kann?
Finde ich ziemlich witzig. Natürlich müsste man die Frage eigentlich einem stellen, der von Fotografie Ahnung hat. Deswegen eine sehr subjektive Antwort, erfahrungsgemäß. Ich glaube, also ich hatte Yashica T4 haben wir hier, Konica Mini, Canon AE1. Ich habe bestimmt 10, 15 durchgetestet. Ich habe zwei Antworten. Ich finde, die Canon AE1 ist vielleicht meine liebste, weil das
ist eine nette Geste, das wird ein schönes Foto.
Weil das ist eine SLA und du kannst eigentlich, wenn du Aperture und die ganzen Dinger beherrscht, kannst du deinen Output wirklich kontrollieren. Du kannst ein scharfes Bild damit schießen. Also Canon AE1 finde ich sehr gut, aber wenn wir so von Point and Shoot reden, was ja viele sehr gerne unterwegs sind, hat Marta tatsächlich, das dritte Mal, dass wir sie hier in den Call reinholen sollen, also wir haben alle Kameras, weißt du, Yashica T4, den ganzen Colorbunch, der teuer und gehypt ist.
Marta, wir sind alle bewaffnet.
Marta hat sich eine Kamera gekauft, als zweite einfach so in so einem Shinjuku, in einer Shinjuku-legendären Fotoläden, für, glaube ich, 5.000 Yen. Das ist eine Pentax, die ist relativ grob und hässlich, $50. Die Kamera ist grob und hässlich und jedes Mal, die nimmt sie immer nur so mit, wenn man schnell ein Foto schießt und jedes Mal, wenn die ihre Fotos zeigt, macht diese Kamera einfach alles andere nass, was wir haben. Marta, ja. What's the name of your Pentax? Sie ist auf dem Weg, bis dahin könnt ihr mir... Pentax Bio. Oh, Pentax Bio? SPO 150M. Can you bring it to me? I'm really bad with the English letters. Like I really don't know what you're saying me there. Okay, es ist, wir machen das auf Deutsch. Das ist die Pentax SPO 115M. Hier, sieht die mal an. Also wirklich ein richtiger Klotz. Eine richtige Kartoffel. Und diese Kamera kostet nichts. Und ich sag's euch, die hat's raus. Ich würde kein Geld der Welt für...
Welche Zahl war das?
Pentax SPO 115M.
Preise auf eBay steigen jetzt dann, wenn die Folge draußen ist.
Man müsste auch sozusagen, Martha macht sehr viele Bilder nachts und haut da 400 ISO rein und nicht kein Cine Still, einfach 400 ISO irgendwas und ich bin immer ein Freund von wie ich auch General Releases mag, bin ich auch Freund von ganz normalen Kameras. Deswegen auch die Canon AE1, kostet nicht viel Geld, macht gute Fotos, ist vielleicht kein Instagram-Post wert, wo man die Kamera fotografiert und sagt, yo, das ist meine Kamera, meine 800 Cine-Still-Rollen, aber macht trotzdem coole Bilder.
Okay, 30 Euro, die wird gekauft. Geil. Und die Fanfrage war nicht mal von mir. Mir ist zu peinlich, sowas zu fragen.
Sind die ganzen Hype-Kameras in Japan auch so teuer wie hier?
Yashica T4 und Co. Was sind denn Hype-Kameras?
Teure Kameras.
Zu Kontakt.
Ich wurde mal von einem Auto angefahren und habe mir dann eine Nikon gekauft. Ich dachte, sowas wäre Halbkamera, aber.
Ich glaube, alle Halbkameras, vor allem diese Kontakt, ich kenne mich da tatsächlich auch gar nicht so gut aus, weil ich, wie gesagt, relativ happy mit meinem Setup bin. Aber auch die kleinsten Läden, wo der älteste Mensch der Welt hockt und immer noch Kameras verkauft, selbst die sind mittlerweile draufgekommen, dass diese ganzen Kameras doch recht viel wert sind auf dem internationalen Markt. Aber man kann auch das ein oder andere Schnäppchen bestimmt auf japanischen Marktplätzen schießen. Aber mittlerweile, also so richtig Schnäppchen kann man nicht wirklich mehr schießen im Kameramarkt. Aber ich denke mal natürlich, Tokio ist da überlaufen. Wenn man das Ganze jetzt vielleicht auf den Rest Japans ausbreitet, denke ich, und auf Flohmärkte geht sich schon noch was. Also Sebi zieht ja immer mal wieder so ein paar ganz geile Kameras aus Flohmärkten raus. Ich glaube, dass mit seinem Talent, ich bin an Flohmärkten immer ein bisschen zu ungeduldig, aber ich glaube, Sebi könnte da ganz schön was rausziehen hier.
Ja, dann muss ich mal vorbeikommen und ein bisschen shoppen, ne?
You are welcome.
Kannst du mir auch eine besorgen, Sebi?
Ja.
Gut, dann wird das geklärt. Ich schaue gerade nochmal die Fanfragen durch und natürlich haben wir den Namen Johnny Terror schon mehrmals erwähnt. Wir haben hier auch drei Fragen, unter anderem die, was man dafür tun kann, dass er in Japan bleiben kann. Ich glaube, da kann man nicht viel für tun. Also auch nichts, was an unserer Macht steht.
Johnny hat natürlich, ich sag's immer so, Johnny, dass Corona für uns, die gerade in Japan sind, an sich Gift und Curse ist. Curse, weil es für Tony zum Beispiel natürlich relativ schwer war, jetzt einen Job zu finden, der ein Visa ermöglicht. Vor allem in der heiteren Corona-Zeit, wo hier auch natürlich alles ein bisschen langsam war. Gift natürlich, weil ich sage, hey Bruder, es kommt doch auch gerade keiner rein. Sprich, wir haben auch eine alleinige Stellung auf dem Arbeitsmarkt gerade. Deswegen hat Johnny gesucht und wahrscheinlich auch gefunden. Eigentlich hat er einen Job im April. Sein Visa läuft aber bald aus. Jetzt geht es darum, dass der Job ihm vielleicht was schreiben kann, dass er bis April verlängern kann und dann könnte er nämlich sich richtig nochmal beantragen. Sprich, es wird gerade richtig spannend und mein Visa-Anwalt, der mittlerweile einer meiner liebsten Freunde geworden ist, ist schon kontaktiert und der hilft Johnny auch, Oshima. Also wenn ihr alle einen Anwalt für Visa braucht, für Japan, meldet euch bei euch. Mein Anwalt freut sich wirklich jedes Mal, weil ich ihm wirklich schon sehr viele Leute geschickt habe und er auch tatsächlich schon vielen helfen konnte. Also Johnny ist dran, es wird spannend, er hat jetzt noch einen Monat Zeit. Heute ist der Brief gekommen, ist wirklich lustig, dass ihr die Frage stellt, mit diesem Dokument, was vielleicht alles klären könnte. Und ich und Johnny haben früher geträumt, zusammen 2 Wochen Urlaub zu machen in Tokio. Und jetzt wohnen wir beide hier. Und jeder arbeitet mit ihm, ist einfach mein bester Freund. Und wir lieben und hassen und streiten und küssen und, uns so viel. Und,
Kommt bestimmt bald,
hätte ich nichts dagegen. Wenn er hier bleiben kann, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich bin manchmal davon überrascht, wie glücklich ich bin. Deswegen schauen wir mal. Ich drücke ihm die Daumen.
Wie sehr musstest du dich überwinden, nach Japan zu ziehen? Das ist ja schon ein ziemlicher Schritt, ne? Aus Minga raus. Beziehungsweise du warst in Berlin vorher.
Minga, Alter.
Ich meine, die Sache ist die, ich kann mich immer erinnern, als ich vor 4 Jahren das erste Mal hier war, nachts gelandet bin und ich da auf der Straße gestanden bin und gesagt habe, okay, ich muss hier hinziehen. Und dann habe ich es natürlich, weil ich natürlich ein gewiefter Hund bin, so viele Jobs hier dann immer an Land gezogen und bin immer hierher gekommen zum Arbeiten und dann hat es mir jedes Mal aufs Neue das Herz gebrochen, wenn ich am Flughafen geflogen bin. Also wirklich das Herz gebrochen und irgendwann hat es mein Leben auch irgendwie so zweigeteilt, irgendwie Tokio-Herz, Deutschland-Herz und an sich war es nur der logische Schritt. Natürlich hat es viel Schmerzen und auch andere Leute viel Schmerzen verursacht, dann nach Tokio zu ziehen, aber an sich war es relativ, ja, es war einfach logisch, es musste sein, ich muss hier sein, es ist einfach so, ich werde auch nicht hier wegziehen, es ist Tokio und es bin ich in Tokio und gerade eben ist es sogar so, dass ich mir denke, Business aufbauen ist ja wichtig, zweite Steilbahn, Gesundheit aufbauen, lange leben und diesen Spaß so lange wie möglich genießen, ja.
Fährst du eine Menge Fahrrad, das wird der Gesundheit klappen. Ja, Oktoberfest, was damit? Vermisst du das?
Bier trinken und Lederhosen?
Ja, ich glaube, wenn ich mit Sebi und Kirill und der ganzen Crew von damals, Renny, mich da auf so einen Tisch beamen könnte, ja gerne. Ansonsten, ja, ich meine, ich hätte schon Spaß drauf. Ist halt wahrscheinlich für mich, ich bin jetzt die japanische Ruhe gewohnt, da auf einmal aufs Oktoberfest geschmissen zu werden. Da würde ich mir erstmal denken, what the fuck ist hier los? Aber ich trainiere natürlich auch hier fleißig weiter meine bayerische Gewohnheit, Bier zu trinken. Deswegen könnte ich da bestimmt dem einen oder anderen Biertisch am Oktoberfest eine Bereicherung sein. Also ich vermisse es nicht, aber ich wäre gern da, wenn es halt mal wieder ist.
Man wird sehen. Dann muss auch Kaiser mal wieder rumkommen. Letztes Jahr haben wir Breakdance gemacht dort.
Letztes Jahr war mein erstes Mal auf dem Oktoberfest, aber hoffentlich nicht mein letztes.
Nee, passiert alles wieder. Die Wirtschaft muss weitergehen.
Leute wollen Bier trinken.
Passend dazu die Fanfrage, nach wie viel Dosen Asahi kann man fließend Japanisch sprechen? Dazu gleich die nächste Fanfrage, wie sieht es mit deinem Japanisch aus?
Also zur ersten Frage, ey, Asahi ist einfach so ein Teufelsgetränk, weil gestern war es wieder so, ich und Johnny haben gesagt, hey, wir trinken nur so 1-2 Dosen und dann waren wir wieder bei der vierten und echt nach der vierten geht der Infinity-Mode los. Nach der vierten Dose kannst du dir das reinpichern bis zum geht nicht mehr und einfach wie Wasser wegsaufen. Ich bin dann natürlich nach der vierten nach Hause gefahren, weil ich muss arbeiten. Und gesagt, Johnny ist dann da geblieben, weil wir haben uns mit dem Japanern befreundet. Es hilft bei Kommunizieren, weil du natürlich deine Scheu verlierst, versuchen mit Japanern in Kontakt zu treten. Die habe ich eh nie. Aber du kannst kein Japanisch nach 4 Dosen und auch nicht nach 10. Und wie es mit meinem Japanisch aussieht, es ist tatsächlich so, dass ich hatte, als Corona eingetreten ist, wurden bei uns irgendwie so 4 Produktionen weggecancelt und ich hatte zum ersten Mal im Jahr 2-3 Wochen so ein bisschen langsameres Taktung und habe dann auch im Japanischkurs genommen bei meiner Freundin Emi und bin aber jetzt nach den 3 Wochen Ruhe bin ich wieder in Voll-Business-Mode und ich arbeite leider gerade 6 bis 7 Tage die Woche und das Ganze auch 8 bis 10 bis manchmal länger Stunden. Es ist noch keine Zeit da, also ich bin eigentlich happy, busy zu sein, ich kann es noch nicht machen, aber im November, meine Fragen sind immer so Antworten sind immer so umfangreich, im November betritt ein unglaubliches Talent die Bühne auf Bianco Bianco und Sabucaro. Wir kriegen vor Ort Verstärkungen, haben ein neues Teammember, Natsuki kommt dann, unglaublicher junger Mann, dann ist mein Traum, dass ich im 2021 Zeit habe, 3-mal die Woche in die Schule zu gehen, man weiß noch nicht, aber ich bin jetzt langsam 2 Jahre da, mir wird langsam unangenehm, dass ich wirklich nur gebrochen bis erbrochen spreche. Deswegen, ich hoffe, nächstes Jahr geht es sich aus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist keine Entschuldigung, aber ich habe wirklich keine Zeit. Mein Gehirn ist matsch nach 10 Stunden Arbeiten. Kann ein bisschen lesen, Martha kann sich ganz gut verständigen, aber ich habe noch Nachholbedarf und hoffe, nächstes Jahr wird es besser.
Dann würde ich gleich mit der nächsten Fanfrage einsteigen.
Die da wäre?
Was würdest du jedem jungen Kreativen raten?
Jedem jungen Kreativen? Oh, das wird schon wieder so cheesy. Nummer 1 ist, eigentlich, selbst. Nee, mach, was du machen willst. Beschäftige dich mit den Dingen, die du magst. Ich habe es ja geschafft, irgendwie Kosuke Tsumura zu interviewen. War schon immer mein japanischer Lieblingsdesigner, einer der. Und dann habe ich ihn am Schluss gefragt, was ist sein Tipp an junge Kreative? Und dann sagt er, und die Antwort finde ich so bombenstark, der Grund, warum er Kosuke Tsumura Final Home Designer geworden ist, weil er Designer werden wollte. It's explained. Nicht, weil er talentiert war, nicht, weil er irgendwie dies, jenes oder sonst was im Geschenk bekommen hat, sondern aber es wollte. Und was ich mein ganzes Leben bemerkt habe, ist eigentlich, was man will, erreicht man auch. Gut, wenn du jetzt sagst, ich möchte die nächste Kylie Jenner werden, vielleicht kompliziert, aber wenn du dich so in deinem Bereich des Möglichen irgendwie, obwohl man kann auch träumen. Man muss es aussprechen, ich sage immer, schreiß ins Universum heraus, erzähl es möglichst vielen Leuten, so wie ich jetzt sage, hey, wir machen nächstes Jahr ein Printmagazin. Damit löst dich schon so Energien aus und auch Leute hören das und dann, ich sage immer, solange du es ins Universum rausrufst, dann fangen die ersten Synapsen an, sich zu verbinden. Ich sage auch, teil deinen Scheiß, hab keine Scheu irgendwie zu teilen.
Teilen macht Spaß.
Und dein Teilen macht Spaß, ja, schau da dann, was Orgi oder Frauenart, ich weiß es nicht. Ich höre so Musik beide. Natürlich nicht, beide.
Genau.
Ich glaube, hustle und arbeite hart. Ich habe Anfang letzten Jahres Isaac Brand interviewt, unglaublicher Tänzer und Künstler. Und der hat gemeint, so ohne Scheiß.
Kann der auch Breakdance?
Ja, der ist Breakdancer. Der ist Breakdancer, auch groß in Soul unterwegs. Und der meinte, you got to put the hours in. Also ich bin ein sehr großer Verfechter des harten Arbeitens. Es gibt natürlich viele Artikel, die so sagen, man soll eben sich nicht über seine Arbeit definieren, man soll sich nicht darüber definieren, dass man Überstunden macht. Verstehe ich auch, ich habe in Agenturen gearbeitet, muss nicht sein. Aber ich glaube, wenn du das machst, wenn du liebst, was du liebst, dann reiß dir den Arsch auf und arbeite wie ein Irrer, weil du machst es für dich. Also reiß dir den Arsch auf, arbeite viel, sei dir sicher, du kannst es erreichen. Mach Connections klar, ist immer wichtig. Sei kein Arschloch, gibt genug da draußen, deswegen sei nicht noch eins. Sei nett zu Jüngeren und Älteren, beide gleich stark und ja, trau dich Leute auch zu Gleichalten. Und ich glaube, was auch Ding ist, hab Eier. Zum Beispiel Peter Obradovic, again, Shoutout zu ihm, der bei mir intern geworden ist. Der hat sich diesen, diesen Podcast hier auch angehört und war dann in Tokio, hat studiert etwas, ich weiß gar nicht was, und schreibt mir eines Nachts, yo, braucht ihr eigentlich Interns? Und hat sich gedacht, so, ich glaube, er hat auch so 2, 3 Asahi-Intus Und da war das so eher verrückte Idee. Und 2 Wochen später habe ich ihn getroffen. 4 Wochen später war er intern. Jetzt ist er Senior Writer. Wir haben uns schon oft irgendwie, musste durch die harte Schule bei mir intern zu sein. Ich bin ein guter Chef, aber ich kann auch hart sein. Und ist jetzt ebenbürtiges Mitglied. Und davor war es irgendwie so ein Traum, diesen Bianco kennenzulernen und irgendwas mit mir zu tun zu haben. Jetzt weiß er, ich bin kompletter Vollidiot und er arbeitet mit mir zusammen. Sprich, ich glaube, man muss die Dinge anpacken und auch vor nichts Angst haben und dann wird alles gut. Ja.
Geil.
Das klingt sexy. Herrlich. Das klingt herrlich.
Also Peter, wenn das du hörst, ich bin wirklich sehr happy, dass du bei uns im Boot sitzt. Und ich freue mich, wenn du wieder in Tokio bist. Wir bauen hier was auf. Und du bist dabei.
Erzähl uns etwas über Gatta.
Oh, Gatta.
Über was?
Gatta ist unglaublich. Gatta ist Mata und Aki Kurosakis Magazin. Gatta ist Sabukaro in Kunst und High Fashion und super kreativ. Gatta ist auch einer der Gründe, warum Sabukaro irgendwie so cool aussieht, weil Mata hat hier mit so einem kleinen Team aus 5 Leuten dieses Tokio, dieses Magazin gestartet. Und dann gucke ich mir der ihren Instagram und ihre Website an und denke mir, scheiße, warum sieht das so cool aus? Da müssen wir was machen. So haben wir Sabukaro verbessert. Und auf jeden Fall Gatta spricht mit Künstlern, mit Artist, produziert alles selber. Die machen echt kranken Content, kranke Videos, mieten da SM-Leute. Also alles so wie, keine Ahnung, ich will jetzt nicht 032C sagen oder Purple Mag, aber Gatta ist was ganz Eigenes. Und Gatta ist, Gatta Magazin ist, ich bin ganz großer Fan davon, was Martin da macht. Verstehe nicht alles, weil ich bin ein einfacher Mann. Ich habe mit Kunst und hoher Kunst und High Fashion, vielleicht mit High Fashion nicht immer was zu tun. Und Marta hat eine Vision und Sabukaro und Gatta zusammen im Bianco Bianco Haus. Ich glaube, da brodelt da ganz schön was zusammen. Und dafür, dass Gatta nur 1 Jahr alt ist, haben die schon ganz schön mit coolen Leuten geredet. Und ich sehe schon kommen, wie die mit Ralph Simmons oder Michel Lamy oder wen auch immer reden. Es funktioniert alles und krank kreativ. Und Marta ist visuell auch noch mal eine ganz andere Kiste. Ich würde jedem raten, sich mal Gatta Magazin auf Instagram anzuschauen. Und den Horizont zu erweitern. Marta Lück schaut mich an und lächelt. Versteht nämlich ein bisschen Deutsch. Ich habe alles verstanden, sagt sie.
Du kannst ja kein Englisch.
Okay. True.
Das klingt schlimm, das werden wir auf jeden Fall tun.
Die Fanfrage, wie fängt alles an mit Streetwear, die beantworte ich jetzt. Hör dir die letzte Folge mit Adrian an.
Ja, Shoutout letzte Folge.
Das ist Fanservice.
Ja, normal. Wir müssen ja nicht in jeder Folge den gleichen Schmarrn erzählen.
Du hast gerade von deinem Kollegen gesprochen, der viel in Seoul unterwegs ist. Warst du auch schon in Seoul? Denn hier ist einmal die Frage, Geilmann, Ausrufezeichen, Streetwear-Szene, Tokyo, Seoul, Fragezeichen.
Ich war, wir haben für eine größere, ich weiß gar nicht, ob man das dann immer die Namen nennen darf, wir haben für eine große Sportwear-Brand, die globale Segmentation gemacht. Sprich, wir haben auf der ganzen Welt Streetwear-Kids, Streetwear-Dons und sonstiges interviewt, für meinen Robisudo-Job, wo ich auch noch dabei bin. Und deswegen habe ich 2 Wochen 2018 in Seoul verbracht und habe die ganze Szene dort kennengelernt. Also die ganzen Macher und auch so ganz normale, coole Kids. Und bin extrem davon angetan. Bin zurückgegangen und mein erstes Wort war Energie. In Seoul ist Energie. Die Leute sind super fast. Das ist irgendwie die erste Generation, die zu Geld und Geschwindigkeit gekommen ist, wenn man so sagen kann. Da passiert relativ viel, das ist laut. Da gehen auch Tokyo Kids hin zum Tanzen, weil man da ein bisschen wilder und freier tanzen kann. Ich bin ein großer Fan. Essen ist super heavy, leck mich am Arsch. Jeden Abend Barbecue, tief mariniert. Wir hatten da so ein, ich weiß gar nicht, ob es so tief ging, oder so ein Running Gag, wer als erstes aufs Hotelzimmer zurück muss. Ist auf jeden Fall eine super gute Stadt, eine gute Szene. Gibt es super gute Leute, gibt QHI und Make One. Wenn die Leuten folgen wollt, folgt dem Make One. Ich glaube, der heißt Pay Bills auf Instagram. Das ist so, der hält die Szene zusammen. Der ist DJ, kümmert sich aber auch um Fashion-Produktion, Streetwear-Produktion. Ganz viele Marken produzieren mit ihm. Ich produziere es nämlich auch bald. Und QHI, kann ich jetzt nicht aussprechen, weil mein Telefon ist hier, die macht Stussy Soul. Und wenn ihr den beiden Leuten folgt, könnt ihr mir auch eine Mail schreiben, dann seht ihr, was in Seoul abgeht. Sind die Besten. Yo, yo, yo.
Wird gemacht.
Das erinnert mich gerade an eine schöne Geschichte, die wir vor ein paar Jahren erlebt haben, als wir im Hofbräuhaus waren.
Oh ja.
Und Adrian hat zwei so random Koreaner angesprochen, hat gemeint so, hey, setzt euch doch mal zu uns. Die haben kein Wort Englisch gesprochen, wir natürlich kein Koreanisch und trotzdem haben wir uns zusammen die Kante gegeben.
Ja, ich glaube...
Und der eine davon...
Der folgt dir noch.
Wie die hieß. Ja, den habe ich sogar ein Jahr darauf nochmal getroffen.
Ich glaube...
Der war nochmal mit vielen anderen Koreanern in München.
Das ist, glaube ich, eine Eigenschaft... Ich glaube, es ist eine Eigenschaft, die mehr Menschen machen sollten. Andere Leute zum Tischanlagen, zum Laden, zum gemeinsamen Brot brechen und falls es ihre Glaube und Lifestyle erlaubt, auch ein Bierchen zu trinken. Ich bin immer ein Fan davon, neue Leute einzuladen und auch ganz wichtig, disruptive Leute einladen. Also ich sitze lieber mit meinem Anwalt am Tisch, als nicht, weil ich ein Businessman bin, sondern mein Anwalt witzig ist, als nicht einen Streetwear-Designer dazu haben. Sprich, holt kein Businessman. Ich bin kein Businessman, ich bin ein Businessman. Wer hat's gesagt?
Ah. Jay-Z.
Ja. Auf jeden Fall ladet. Seid nett zu Leuten und holt Fremde an den Tisch. Ist immer Spaß wert. Schau dir dann die AfD, holt Fremde an den Tisch. Cool. Könnt ihr wahrscheinlich nicht.
Hey. Wahrscheinlich nicht, ne. Weitere Fanfrage, weil Fanfragen sind cool und wir wollen uns immer nicht vorbereiten.
Ja, kenne ich.
Wann kommt Sebi X
Sabukaru?
Sebi X Sabukaru? Ja, wir haben ja, ich und Sebi sind ja...
Ist ja schon in der Mache, ne?
Wir sind in der Mache. Ich und Sebi möchten hier einen Don der Skate-Szene interviewen, der wirklich alles weiß, der auch schon dreimal zugesagt hat. Ich habe ihm schon fünfmal die Fragen geschickt. Jetzt haben wir gesagt, wir werden ihn interviewen. Aber der ist einfach unzufrieden. Der ist einfach ein richtiger Skater-Lifestyle. Der hat noch nicht, der will immer nur saufen. Ich möchte ihn aber interviewen. Also Sebi Sabukaru kommt. Vielleicht können wir in der Zwischenzeit auch an was anderem arbeiten, bevor das nicht.
Sehr gerne.
Also habe ich super Bock drauf. Und als ich dann Sebi angefragt habe für den Artikel, dachte ich mir, hey, ich bin so ein Idiot, warum habe ich Sebi nicht schon viel früher wegen Artikeln gefragt? Der schreibt ja mittlerweile, so wie ich auch für HAV und auch diverse andere Sachen. Und Sebi schreibt gute Texte und ist auch ein sehr Shoutout HAV. Und ist ein sehr, sehr guter Schreiber. Deswegen bitte komm zu Sabukaru.
Sehr gerne.
Sebi, wie schreiben wir denn den Artikel über Public Enemy, den wir geplant haben?
Übrigens, mein Anwalt, mein Visa-Anwalt, wir sitzen im Izakaya und er sagt so, er hat schon, ich darf es eigentlich gar nicht erzählen, dass ich Anwaltsgeheimnis, er sagt so, Bianco-san, ich habe schon viele lustige Leute hier reingebracht, immer kompliziert, für Vice Magazine auch. Er sagt so, eine Rap-Band war extrem schwer, weil ihr Name bei den Visa-Behörden so ganz komische Gefühle ausgelöst hat. Und dann sind wir draufgekommen, dass Tsushima-san tatsächlich Public Enemy ein temporäres Visa auf die Beine gestellt hat. Also eine extreme Legende, dieser Visa-Anwalt.
Ach, krank. Chuck D hat einmal auf einen Tweet von mir geantwortet und da dachte ich schon, das ist das höchste aller Gefühle. Public Enemy liebe ich bis in den Tod.
War mein erstes Konzert mit 13 oder so.
Du warst auf einem Public Enemy Konzert?
Auf zwei?
Krank.
War schon real als Kind.
Wenn du 13 warst.
Pro Skater 4 die Musik gehört, dann war ich cool.
Okay. Ich habe ein Gefühl, Sebi wurde wirklich so mit Streetwear und Skatewissen geboren.
Gangster. Was wolltest du fragen, Kaiser?
Nix, ich könnte nur kurz noch anmerken, ich habe ja gestern 4000 Fotos von meinem Telefon geladen. Und da habe ich unter anderem irgendein Bild von dir gefunden, wo du so lange Haare hast und stehst du da mit Freddy Gibbs oder so?
Ich?
Da hatte ich kurze Haare.
Oder Sebi?
Nee, dich habe ich noch nie mit langen Haaren gesehen. Du hast zwar jetzt diese prachtvollen, hellblonden Haare, aber irgend so ein langhaariges Bild von Sebi war. Aber ist ja auch egal.
Ich glaube, du meinst Stevie Williams, Pro Skater von DGK.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Da hatte ich lange Haare.
Okay.
Ich habe auch keine Ahnung.
Is it done? You wanna eat already? I can eat and talk.
Ich dachte, ihr geht essen.
Nee, Mata hat es doch so Omelette gemacht. Aber ich bin gerne bei euch. Ich möchte nicht friedlich abbrechen. Ich liebe dieses Omelette. Ich kann es ja auch während wir reden essen. Letztes Mal habe ich ja so Spezi getrunken und ab und an gerülpst. Deswegen kann auch ein Omelette hier reinkommen.
Wir haben auch letztes
Mal... Was machst du eigentlich ohne Spezi?
Tschau.
Wie fühlt sich an, keine Spezi
zu trinken? Oh, Softdrink. Ich müsste eigentlich mal öfters den Softdrink am Samstag joinen. Also es, so an Getränken gibt's hier, obwohl eine Spezi, es gibt hier viel eine Spezi, so eine kalte Spezi, am besten in so einem halbe Liter Bierglas. Das vermisse ich schon extrem. Shoutout Spezi. Aber Spezi. Es gibt Pocari Sweat, es gibt so viele gute Getränke hier. Ich komme zurecht.
Habe ich jetzt mittlerweile auch gefunden.
Pocari Sweat?
Ja, im Asiamarkt am Goetheplatz.
Was sagst du dazu? Was ist
das? Glaube ich, hier 50 oder so.
Oh mein Gott.
Ja, ist ganz lecker. Ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt. Schmeckt ein bisschen wie Powerade.
Es muss, ja, Powerade. Es muss vor allem kalt genossen werden. Trink es nicht im lauwarmen oder Zimmertemperatur. Ja. Dann wird es gefährlich schlecht.
Ich glaube, das ist so ein Ding, das musst du oft trinken, dann wird's richtig geil. Aber bei dem Preis, den die hier aufrufen, das ist auch nicht leicht.
Und du musst es bei wir haben ja hier eine Hitze, die so an Dschungelhitze erinnert. Und wenn es so bei 90% Luftfeuchtigkeit und 36 Grad trinkst, bemerkst du tatsächlich, wie dein Körper sagt, ey, danke für diese ganzen Ionen oder was da immer drin ist. Der Körper ist auf jeden Fall, fühlt sich sehr aufgehoben mit Pocari Sweat.
Dann gehe ich damit am besten mal in den Zoo, da gibt es doch dieses Dschungelhaus, wo die ganzen Affen rumspringen und da ist auch immer so eine hohe Luftfeuchtigkeit.
Oder in so einen botanischen Garten oder so.
Oder in diese spezielle Sauna am Gärtnerplatz, Sebi.
Ja, gute Idee.
Wir haben letztens mit Jens zusammen Getränke getrunken und darüber gesprochen. Was gibt's denn für Softdrinks, die du uns empfehlen würdest? Wir haben ja seit neuestem, dass wir jeden Samstag unsere fanatischen Fans dazu aufrufen, uns ihre Getränke zu schicken. Und vielleicht könnte man da ein bisschen Spice da reinbringen.
Also ich glaube, was ihr wenn ihr in Japan wärt, Softdrinks.
Die Top 3.
Die Top 3. Okay, eins ist easy, es ist Pocari Sweat. Die zwei ist, den Namen kenne ich gar nicht. Die haben im Sommer so einen süßen Orangentee.
Ja,
aber ich bin einfach so ein Mensch, der, wenn man nicht lesen muss, dann lese, also wenn man, ich lese nicht. What is name? Tees-Tee? No. Ah, Martha bringt aus dem Mülleimer die Verpackung, weil da war nämlich hier, an dem Tee war immer so ein kleines Handtuchpäckchen dabei. Weil es so heiß ist, dass du so ein kleines Handtüchlein machen kannst. Und what's the name, Martha? Oh, Tees Tee. Tatsächlich, Tees Tee. Ich dachte mir, warum sagt sie, ruft zu Tees Tee. Also ich dachte mir, Martha, ich weiß, dass Tee auf Englisch Tee ist. aber der Tee heißt tatsächlich Tees Tee. Tees, Genitiv Tee. So ein, das ist, glaube ich, eine Mandarine oder eine Orange. Ich kann die immer nicht unterscheiden. Das ist so ein Mandarin-Orangentee gewesen. Super sweet und super sexy. Das ist Nummer 2. Tee. Und Nummer 3 ist, eigentlich vom Family Mart der Jasmin-Tee. Kann man in einem Liter kaufen. Der ist wirklich smooth. Günstig und gesund. Ich muss ja, wie gesagt, auf meine Linie und meine Gesundheit achten. Deswegen versuche ich nicht immer mir so zuckerhaltige Getränke reinzuballern, weil ich ja doch relativ viel auch esse und der Bauch nicht kleiner wird.
Das ist jetzt eigentlich die gute Überleitung für die nächste Fangfrage. Wie viele Ramen kann man an einem Tag essen?
Ich habe früher ab und versucht, Back-to-Back-Ramen zu essen. Wird echt so genannt. Ich glaube, hier ein paar famous Ramen-Eater-Freunde, also Ramen-Adventure und Ramen-Beast, die eaten back-to-back. Also du gehst zu einem Laden und danach gehst zum nächsten. Das habe ich früher gemacht, wenn ich hier im Urlaub war und das hat mich zerstört. Kann man schon machen, aber danach musst du dich eigentlich hinlegen. Ich sag ganz ehrlich, wenn du hierher kommst und hast begrenzt Zeit, mach einen zum Frühstück. Und eins spät Nachmittag, das ist eine gute Aufteilung, damit du es irgendwie verdauen kannst. Mach keine drei. Martha sagt, oh mein Gott. Aber zwei sind auf jeden Fall möglich, drei nicht. Und natürlich, es kommt bald ein unglaublich, ich habe ja den Rahmen-Guide geschrieben, wo ich gemeint habe, das ist der Ultimate-Guide. Es kommt jetzt bald der Ultimate-Rahmen-Guide auf Sabukaru raus, der so ein bisschen die Rahmen erklärt. Du musst darauf aufpassen, dass du keinen Tonkotsu-Rahmen, also Schweine-Rahmen, darf nur einmal passieren am Tag, weil der ist so heftig. Das ist wie so ein Knockout. Du musst den Tori Chintan, also so Tori Soba, also den klaren Ramen mit einbauen, sonst wird's tödlich. Lies den neuen Ramen-Guide. Wie gesagt, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Das ist auch neu an Sabucaro. Ich schreibe nicht alles selber, sondern guck wirklich, dass ich Experten finde. Und mein allerliebster Rahmenwriter hat für mich den kranksten Rahmenguide überhaupt geschrieben. Super lang, wie immer viel zu lang für Generation Snapchat und Instagram Stories. Aber eben für die Leute, die ein bisschen mehr fahren wollen, der wird heftig. Lies diesen Rahmenguide und dann ist es S2 am Tag. Wenn du ganz verrückt bist, ist 3, aber dann, nee, mach's nicht. Ist 2. Ja. 2.
Ist ja auch
heftig, ja. Oder? Ja, ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit Konsti hier war und wir nur hier Urlaub gemacht haben und der ist verreckt, weil ich hatte so eine Saiyajin-Energie in 12 Stunden so viel Essen mich reinzustampfen. Also ich habe bestimmt auch mal 3 gegessen, aber schreib mir davor, wer auch immer du bist, und ich gebe dir gute Tipps, wo du hingehen sollst, damit du nicht am Schluss K.O. bist.
Wenn du jetzt mal wieder nach München kommen würdest, wenn Corona vorbei ist,
ja,
und du Bock drauf hast, würdest du dort auch noch Ramen essen oder ist die qualitativ?
Das ist immer so das Problem, dass immer, wo ich hingehe, haben dann Leute irgendwie das Gefühl, das haben eigentlich viele Leute, die in Japan wohnen, die kommen nach Hause und dann sagt man so, hey Klaus, ich weiß, du wohnst in Japan, lass doch mal japanisch essen gehen. Und das ist so wirklich so. Ich kenne da so einen Ramen.
Trainingsanzug.
Ich kenne da auch so einen Ramenladen, den muss ich dir zeigen. Die Gyoza sind alles beste Spitze. Und ich bin wirklich jemand, wenn jemand etwas Freude hat, ich bin immer nett und ich gehe dann hin, lächel den ganzen Essen durch, sage, ey, der ist gut, der Ramen, richtig geil, kann man nichts sagen, fast wie zu Hause. Aber die Realität sieht natürlich anders aus, dass man sich dann denkt, okay, muss jetzt wirklich nicht sein. Also ich würde jetzt zum Beispiel München als Takumi, ich liebe den Laden, war mein erster Rahmenladen, das erste Mal echt einen Rahmen zu essen. Also das ist,
ich spiele gerade mit dem Gedanken, gleich nach Düsseldorf zu fahren, um da zu essen, weil es
ja keine. Also Takumi, auch wenn die natürlich jetzt eine Kette sind, die liefern schon echt einen Rahmen, würde ich jetzt in München nur gehen, wenn der Besitzer vom Takumi mich so sehr vermisst, dass er sagt, komm doch mal vorbei, Adrian. Aber ich, ohne Scheiß, ich brauche Weißwurst, Schweinebraten, Ente, alles, alles peripher vegetarische, bayerische Essen, was mir hier abgeht.
Man kann ja dann irgendwie sagen, Adrian, du bist ein Rahmen-Konnoisseur, Sommelier, oder?
Gibt es andere Sachen, die dich auch interessieren? Und dann sagst du, ja, Wein.
So wie Tony Devil.
Also, was ich mittlerweile versuche.
Gib mir deine Spiele!
Also, ich versuche es, 10 neue Rahmen pro Monat zu essen. Also, ich esse eigentlich meistens so vielleicht 15 Rahmen im Monat, aber ich will 10 neue jeden Monat haben. Ich würde sagen, unter den Deutschen bin ich vielleicht ein Rahmen-Konnoisseur. Ich habe auf jeden Fall ein gutes Rahmen im Gedächtnis, im Bauch. Und wir hatten ja kurz, wie kommen wir jetzt, Kaiser, als die Aufnahme kurz abgebrochen ist, haben wir kurz über Rapper geredet.
Sebi wollte sich um die Überleitung kümmern.
Ja.
Habe ich doch gerade gemacht, Adrian ist Rahmen.
Ah ja, genau.
Konnoisseur. Und Tony Damager ist der Wein.
Genau, ich wollte sagen, ich habe nämlich gesagt, mir ist auch gefallen, wir haben über Rapper geredet.
Der Rahmen Damager.
Dass Tony Damager wird vielen Leuten nicht auffallen, der ist ja jetzt Wein-Konnoisseur. Und lädt auch so Weingläser hoch und sagt so, das ist so ein, ich habe von Wein leider keine Ahnung, das ist so ein Rotwein aus Rotweinland. Ja, finde ich sehr interessant, dass man auch immer Zweitkarrieren auch starten kann. Vom Tony Damager zum Wein Damager. Ich glaube, er heißt auch Wein Damager sogar auf Instagram.
Ja, ist tatsächlich sein
Instagram. Krass, echt?
Ja.
Ich habe wirklich seit diesem Werbespot, dass man ihm seine alten Spiele schicken soll und er verkauft die weiter, nichts mehr von ihm gehört. Aber das ist krank geil.
Nee, ist der Wein Damager. Auch
Musik.
Ja, ich habe ihn im Studio gesehen, gell? Der war mit irgendjemandem im Studio.
Ja, mit Drunk Masters und KZ.
Ah, da habe ich ihn gesehen, genau. Shoutout Drunk Master.
Tommy D, zieh dich aus dem Studio an deinen Haaren.
Und lädt dich auf einen Beaujolais ein.
Ja, geiler Typ.
Geiler Typ.
Wisst ihr, was auch sehr absurd ist? Ich weiß nicht, wie ich gerade drauf komme.
Dieser Podcast.
Ja, und Raymond Simon geht wieder auf Tour. Nächstes Jahr tritt er in München auf.
Oh, der Freund DJ Hetner soll Karten klären. Dann komme ich auch.
Ja.
Gott ist groß.
Haben wir sonst noch Themen oder sind wir fertig? Was meint ihr?
Was?
Schreibt es in die Kommentare. Gibt es noch irgendwas Spannendes zu besprechen? Haben wir noch Fanfragen? Was steht so an in nächster Zeit?
Ich meine, was wir viel machen ist, ich glaube, was interessant ist, wenn sich, glaube ich, 21, wenn man so sieht, was wir hier eigentlich arbeiten. Wir haben es noch immer nicht geschafft, die Website hochzuhauen. Sie ist schon so gut wie fertig. Und
sieht großartig aus.
Viele Leute wissen ja tatsächlich nicht, was los ist, aber ich glaube, es passiert hier gerade wirklich was Gutes, auch was so Kultur und Mode und Business anbelangt. Und ich hoffe, dass wir irgendwie die nächsten Jahre da so weiterbauen können. Deswegen habt mal ein Auge drauf, was bei Bianco Tokio passiert. Ich glaube, was wichtig ist, kommt nach Japan, sobald es geht. Das ist mir eigentlich sehr wichtig. Ich meine, wahrscheinlich muss ich jetzt fast niemandem erzählen, aber was ich schon sehr wichtig finde, ist, dass wir mit Sabokaro versuchen, irgendwie auch eine Seite von Japan zu zeigen, die anders ist, so ein bisschen subkultureller, und irgendwie würde ich mich sehr freuen, wenn sobald irgendwie die Dinge offen sind, viele Leute wieder ins Flugzeug steigen und Japan besuchen. Und ob du mich kennst oder nicht, schreib mir eine DM. Ich antworte meistens sogar mittlerweile per Voice Message, weil die Antworten immer lang sind. Ich will nur.
Ist nicht dein WhatsApp-Text, schick mir keine Voicemails?
Ich weiß. Aber wenn mir zum Beispiel stellen mir eine Frage, so Bruder, ich kenne dich nicht.
Ja, ich kriege auch immer Voicemails.
Sag mir mal, was extrem komplizierte Antwort lang ist. Dann denke ich mir, okay, derjenige wird es verkraften können, dass ich ihm eine Voice Message gebe. Ich sage dann nur in der Voice Message, bitte schick mir keine Voice Message zurück. Aber wenn du wirklich eine Frage über Tokio hast, catch me on a good time und ich gebe dir eine Antwort. Ja, ich lasse eigentlich fast niemanden on read, außer es sind Leute, die irgendwie nicht die Grundformen der Kommunikation beherrschen und dann nur irgendwie so zwei Wörter reinschreiben oder wenn es halt irgendwelche dummen Fragen sind. Und antwortest du
den Pornofake-Account?
Noch nicht.
Aber die beherrschen ja meistens auch nicht die Grundform der Kommunikation.
Die schicken einem ja nur Kartoffeln.
Ja. Und
ich habe letztens auch beim Sichern all meiner Fotos, ich habe mir zum ersten Mal seit, ich glaube, weiß ich nicht, mit 18 habe ich mal zum Geburtstag eine Festplatte bekommen. Und das ist die einzige Festplatte, die ich immer hatte. Und jetzt habe ich mir eine neue gekauft und mir dann auch gedacht, ich gucke mal alle meine ganzen alten Netbooks durch. Denn bevor man ein erfolgreicher Marketingmanager war, hat man ja kein Apple genutzt, sondern immer so Netbooks. So diese kleine Mist, der nach einem Monat im Arsch war. Oh fuck, das würde ich gerne schneiden, weil ich mich ausdrücke wie ein Gossenjunge. Und ich habe da meine Bilder gesehen.
Kaiser aus dem Pott holen, aber den Pott nicht aus dem Kaiser.
Ja, geht. Und habe da meine ersten Bilder aus Tokio gesehen, und beziehungsweise von meiner Reise damals 2010, glaube ich. Und ja, ich würde schon krank gerne mal wieder hin. Es wird langsam Zeit.
Ja, es ist sehr spannend hier. Also aber ich glaube, ja, schauen wir mal wann.
Habt das ihr Abstruse denn, ist.
Ja, bitte.
Das Abstruse ist, als ich damals da war, da habe ich kein Sushi gegessen. Ich habe zu dieser Zeit noch kein Sushi gegessen. So ein Banause war ich.
Ordnung ist, es gibt ja diverse Plan B, C, D und E. Wie sieht's denn bei euch
aus? Ich habe größtenteils einfach im 7-Eleven mir halt Ramen geholt, weil ich Geld für, ich hatte für 5 Tage, glaube ich, 400 Euro und wollte natürlich coole Klamotten kaufen. Ja. Und da hat das Essen sehr drunter gelitten, und inzwischen bin ich ein erwachsener Mann und weiß, dass ich den Fokus viel mehr auf Nahrung. Und
du kannst aber für 9 Euro kriegst du eigentlich schon die beste Schüssel Ramen deines Lebens oder das beste Tonkatsu deines Lebens. Auch dazu wird es irgendwann mal einen umfangreichen Artikel geben auf Sabokaro. Ich glaube, wir sind ready, wenn die Reisewelt wieder ready ist. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass immer mehr Guides jetzt kommen. Am besten eigentlich, wenn wieder gereist wird, aber das wird sich eh noch dauern. Aber wir wollen eigentlich, sobald die Welt wieder reisen darf, ein paar geile Artikel auf Sabokaro ready haben, die wirklich, jetzt wo ich 2 Jahre hier wohne, ist natürlich mein Blickwinkel und mein Wissen auf Essen und Spots. Es kommt ein Independent Shop Guide. Wir haben schon lange, hat Peter übrigens gemacht, einen Record Store Guide fertig, der noch nicht mehr draußen ist. Museumsguide, Galerieguide. Also wir werden versuchen, wirklich unseren eigenen Blick auf Tokio irgendwie an die Leute zu bringen. Das wird sehr, 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 sehr gut. Get ready.
Wie authentisch ist The Fast and the Furious Tokyo Drift?
Oh, da gibt's so eine ganz coole Antwort auch von Judai, den ich mal interviewt habe, der hier so in der Untergrundszene unterwegs ist, dass so viele Gaijins, also Touristen hierher kommen und irgendwie The Fast and the Furious erwarten. Also natürlich skietet da keiner irgendwie über Shibuya Crossing, aber die Tuning-Szene ist doch schon relativ geil und groß und verrückt. Da sitzt halt kein weißer, muskelbepackter Mann im Auto dann, sondern eigentlich dann doch ein Japaner. Ist nicht authentisch, aber die Tuning-Szene ist unglaublich. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber geschrieben. Und Und da kommt auch noch mehr. Also wenn du hier was hier teilweise für Autos rumfahren, ist asozial. Ich habe noch nicht mehr so viel Ahnung von Autos, aber es ist nur schön zu sehen. Und es gibt hier so ein, zwei ganz kranke Autogangs, die man munkelt von der Yakuza auch irgendwie unterbesetzt sind, mit so auch wirklich mit Lamborghinis, mit so Lichtern dran und schieß mich tot, Schildkrötenpanzer, die schießen können und sowas. Also ich glaube, es ist so halb Fast and Furious, halb echter, schöner. Keine Ahnung, es macht keinen Sinn, die Antwort. Aber ja, ist die Antwort, Sebi. Die Antwort ist ja.
Ich weiß auch gar nicht, wie ich auf die Frage gekommen bin, ehrlich gesagt.
Wir wollten über Autos reden, daher kam das, glaube ich. Da hatten wir mal drüber gesprochen.
Ja, du hast ja oft mal irgendwelche Tuning-Schleudern.
Aber
du fährst ja selber gar nicht, oder?
Nee, ich habe keinen Führerschein. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Führerschein gebraucht und glaube auch, dass, wenn man jetzt nicht auf dem Land wohnt, sollte kein normaler Mensch braucht einen Führerschein und ein Auto, ganz ehrlich. Man braucht wirklich, da sind wir uns alle ganz einig. Und ich würde mich echt freuen, wenn mehr Leute auch Fahrrad fahren. Ich bin jetzt hier kein großer Öko-Verfechter. Dafür bin ich selber jetzt nicht plastikfrei und sonst was, aber es sollten sich viele Leute mehr aufs Fahrrad hocken und ein Auto, ohne Scheiß, ich fahre mit dem Fahrrad rum. Und dann steht dann da einer im gleichen Alter mit so einem Porsche oder mit einem Bentley. Und für kein Geld der Welt, wenn mir jemand sagt, ich könnte mein ganzes Leben lang den Bentley bekommen und müsste nichts zahlen, wird rumgefahren werden, ich würde trotzdem noch Fahrrad sagen. So, ganz ehrlich, wie uncool bist du in so einer scheiß teuren Karre? Außer es ist ein getunter, geile Brollkarre, dann bin ich d'accord.
Wie ist denn das mit Fahrradfahren in Tokio? Ist ja schon ziemlich hektisch und stressig dort.
Nee,
das ist auch eine Fanfrage gewesen, ne? Das war, glaube ich, eine Fanfrage, ja.
Nee, an sich genau das Gegenteil. Der Verkehr ist sehr geregelt. Die Leute fahren sehr, es rast keiner. Ich sehe hier keine Habibis und Habibos oder deutsche Alman-Achins in ihren BMWs rumrasen. Es ist relativ sicher alles. Also ich fahre auf der Straße, ich fahre auch über echt die krankesten Kreuzungen, wo ich in Deutschland nie im Leben drüber fahren würde, mit meinem Fahrrad. Und nur Taxifahrer wie immer und Busse sind ab und an ein bisschen kacke. Aber an sich ist es all super, super safe. Und die Stadt ist auch echt gemacht für Fahrradfahren, bis auf, dass vieles sehr, sehr hügelig ist. Nee, ist wirklich gut. Ich würde auch jedem sagen, wenn ihr herkommt, mietet euch Fahrräder. Und es ist auch, ja, mietet euch Fahrräder. Macht alles viel happiger. Dann kann man auch die Karte irgendwie im Kopf zusammensetzen. Das macht Sinn.
Wo du gerade schon von den Autotunern gesprochen hast, was gibt es noch für Subkulturen in Tokio, über die du gerne mal berichten würdest?
Ich glaube, dass es immer noch eine sehr große aktive Fotografenszene gibt, die sehr interessant ist. Alte und junge Menschen, die auch noch sehr subkulturell unterwegs sind. Es gibt eine gute Sprayer-Szene, zu der ich jetzt meinen ersten Access bekommen habe. Und wo ich einen der cooleren Sprayer bald treffen werde. Ich glaube auch, dass die Skate-Szene auch noch sehr subkulturell hier ist. Die Independent-Store-Szene ist hier auch sehr subkulturell. Es gibt hier viel mehr super kleine Läden mit teilweise echt verrückten Zeug drinnen, wo ich mir denke, wow, ich weiß gar nicht, wie der seine Miete zahlt. Also cooles Zeug, aber wo gibt's so viele Leute, die da reinkommen? Was gibt's noch? Ich finde auch, dass die Food-Szene, ich glaube, dass die Japaner das Talent haben, alles relativ so kleinteilig auseinanderzunehmen und reinzugehen, dass die aus fast allem eine Subkultur machen können. Es gibt Chimbocho, dieser Neighborhood, wo es nur, übrigens auch ein Guide in the Making, wo es nur alte Magazine, alte Bücher, alte Poster gibt. Da sind auch zig Subkulturen vorhanden. Also eigentlich strotzt die ganze Stadt von Leuten, die Hobbys sehr exzessiv ausleben und dann immer so in die Subkulturecke reingehen. Natürlich sagt man, Subkulturen existieren nicht mehr, sagen viele, aber irgendwie habe ich das Gefühl, in Japan ist noch alles sehr subkulturig. Deswegen heißt ja auch Sabukaru, heißt by the way auch Subkultur übersetzt ins Deutsche. Sabukaru.
Jetzt kann ich Japanisch.
Ja.
Genießt deine
Danke sehr.
Ich war sehr fasziniert, als ich damals, also als ich in nur 5 Tage in Tokio hatte, war auf jeden Fall mein Lieblingsviertel Akihabara. Ist das richtig? Gibt es diesen Bezirk? Ja, ne? Electric Town oder so?
Akihabara ist eine ganz lustige Mischung.
Aus. Voller Läden, voller altem Spielzeug und
Computerspiele gibt.
Ja, es ist eine Mischung aus Elektronik-Fachgeschäften, aber wirklich Fachgeschäften, wo so für jedes Kabel eine Steckdose und für jede Steckdose ein Kabel gibt. Dann kurioserweise auch sehr viele Maid-Cafés, also so Cafés, wo die so junge Japanerinnen in Maid-Kostümen im Kaffee bringen, da war ich jetzt noch nicht drin. Auch ein paar Hentai- und Manga-Läden, beziehungsweise Hentai-Läden, also die Art von Manga, wo es dann wirklich wo dann auch wirklich zur Sache geht, auch teilweise mit wirklich sehr fragwürdigen im Altersklassen der Darstellerinnen. Ja, ist ein ganz verrückter Neighborhood, irgendwie alles zusammen gemischt, leidet aber gerade super stark. Der Mach hat jetzt gerade eine Sega-Card zumachen müssen, einer der größten Elektronikhändler, weil man dann doch auch sehr stark von den Touristen abhängig gewesen ist. Aber immer noch einer meiner Lieblingsorte. Nur ich nicht immer ganz, weil ich bin manchmal ein bisschen traurig in Akihabara, weil so blöd es klingt, da ist so viel angestaute sexuelle Energie in diesem Neighborhood und ich glaube auch viele gebrochene Herzen und irgendwie, weil ich ein sehr empathischer Mensch bin, fühle ich das manchmal, dass so da gerade wo es so bei den ich will nicht sagen, dass Otakus irgendwie das auf die zutrifft, aber gerade in der Ecke, wo es dann so wirklich so ein bisschen fragwürdig düster wird mit Sexheftchen und sonst was. Und auch wenn so, und auch so diese Kultur von sich von extrem schönen Frauen irgendwie bezahlt bedienen lassen. Ich habe immer das Gefühl, da will doch jemand einfach nur einen echten Hack haben. Und irgendwie fühle ich das manchmal und denke mir dann so, oh hey, ich kann euch jetzt nicht alle umarmen, aber ich hoffe, ihr geht alle glücklich nach Hause.
Vor allem nicht jetzt mit Corona.
Genau.
Was würdest du denn den Leuten, die Bock haben, nach Tokio zu kommen, aber jetzt nicht können, für Filme oder Serien empfehlen, die den Vibe gut transportieren? Für einen Vibe-Check?
Also auch wenn es klischeehaft ist, Lost in Translation hits the nail every time. Ohne Scheiß. Dann guck Midnight Stories Tokio. Dieses Intro allein schon, da gemacht sie nur noch Gänsehaut. Ich glaube, das war auf Netflix. Das trifft auch hundertprozentig, dieses kleine Izakaya da im Herzen Shinjukus. Dann habe ich jetzt angefangen, Tokyo Noise, das ist eine Dokumentation, ist übertrieben gut.
Wo findet man die?
Tokyo Noise ist komplett auf YouTube, soweit ich weiß.
Okay, geil.
Also frei anschaubar. Dann gibt es diesen einen Anime, The Garden of Words, bisschen romantische Story, aber die ist fotorealistisch gezeichnet. Das sieht einfach genauso aus, wie es wirklich ist.
Ist das dieser Typ, der immer seine Lehrerin datet?
Oder? Genau, der Typ, der seine Lehrerin datet. Ohne Akihabaras Lisi zu werden mit ihr. Es gibt relativ viel. Tokyo Godfathers finde ich noch ziemlich gut von Satoshi Kon. Über so drei Obdachlose, die so ein Baby finden. Und ansonsten würde ich sagen,
lest, schöner Weihnachtsfilm.
Lest auch mehr Mangas. Lest euch Matti, what's the name of the manga where the Triller hole in the head? Homunculus, right? Yes. Lest Homunculus. Da geht's darum, da gibt's diese Theorie, dass wenn du ein Loch im Kopf bohrst, dass du irgendwie eine höhere Geisteszustand erreichst. Da geht es ja so peripher drum, ist übertrieben gut auch und auch in Tokio. Im Endeffekt, check mal unsere Manga an. Es kommt ein Anime-Guide aus Sabukawa. Es kommt immer alles aus Sabukawa raus. Es kommt bald der ultimative Anime-Guide raus mit 40 Animes. Da kann man sonst noch nachschauen. Und wir haben einen Manga-Guide auch schon draußen. Den will ich mir auch anschauen. Das Lustige ist, das sage ich immer wieder, Manga und Anime waren für viele eine Inspiration, nach Tokio zu kommen. Vor allem Anime. Vom Sound her, von der Optik. Und dann hat man immer so ein bisschen Angst gehabt, zumindest ich, wenn ich nach Japan gekommen bin, dass das alles nur gezeichnet ist und irgendwie visualisiert, aber so nicht stattfindet. Ohne Scheiß, was in Anime, wie in Anime Japan dargestellt wird, so ist Japan. Derselbe Sound, dieselben Bilder, die typische Szene, wie der irgendwie so ein Train über so eine Railway drüber fährt, die Schranke zugeht. Es ist alles sehr fotorealistisch und es fängt tatsächlich den Vibe ein. Ja. Ich beiß nochmal ins Omelett.
Deswegen fand ich sehr schön, dass du mit dem, es tut mir sehr leid, dass ich den Namen vergessen habe, aber mit dem Schöpfer von Akira letztens einen Artikel herausgebracht hast, richtig?
Ja, jetzt muss ich kurz runterschlucken, im Otomo, Katsuhiro Otomo, ja, da, der ist halt natürlich extrem wichtig für Anime und Manga. Und was eben uns auch eben wichtig ist, dass die Leute irgendwie immer Akira sagen, aber man sollte sich eben auch die anderen Werke von diesem Meister anschauen. Akira. Domo zum Beispiel.
Achso, okay, Entschuldigung, ich dachte, ich hätte es falsch gesagt.
Genau, du hast richtig gesagt. Und dass man eben, der hat eben noch 6, 7 andere Sachen rausgebracht. Der bringt, by the way, bald einen neuen Film raus. Und da ist natürlich, wollten wir natürlich die super cool. Irgendwie, es gibt nur so einen Teaser von so einem Jungen im Space-Anzug mit einem Skateboard. Also es sieht relativ vielversprechend aus. Na, warte mal, ich kann mal ganz gucken, wie der heißt.
Otomo.
Katsuhiro.
Skateboard.
New Movie. Orbital Era heißt der neue Film, der kommen wird.
Klingt schon mal ziemlich abgespaced.
Mhm.
Es kommt sogar Akira Realverfilmung, glaube ich, oder?
Ja, aber braucht das jemand?
Weiß ich nicht.
Stelle ich mir auch schlimm vor.
Da war zuletzt doch die Produktionscompany von Leonardo DiCaprio dran.
Geil.
Und wenn ich mich recht entsinne, war das dann auch in Neo New York oder so angesiedelt.
Was ist meine Reihe?
Ja. Bodenlose Frechheit.
Aram.
Ich glaube, man hört mich essen auf der Ausnahme. Entschuldigung, es ist 10 Uhr und...
Es ist die realste Aufnahme aller Zeiten. Man hört doch die ganze Zeit Martha kochen und Kaiser rauchen. Das ist total geil.
Ich habe seit ungefähr 30 Minuten nicht mehr geraucht.
Yes. Die Leute erwarten...
No, you can stay here. You can stay here. No, it's a real recording, so please eat.
Okay.
You want to say something?
No.
Okay.
Martha ist nicht die Einzige, die nichts mehr sagen will, Kaiser, und mir reicht's langsam auch.
Cool.
Und da zündet er sich erstmal seine Kippe an.
Wir schlucken kurz runter.
Wollen wir es für heute dabei belassen? Es war ein sehr schönes Gespräch. Wir haben viel gelernt.
Ja.
Viel erfahren.
Ja, klar. Es war sehr schön, wie immer, mit euch. Ich hoffe, jemand ist noch da und hört immer noch zu. Bis so spät.
Für gewöhnlich würden wir jetzt sagen, ob du Shoutouts geben möchtest, aber du hast schon so viele großartige Leute genannt. Ja. Oder möchtest du noch irgendwelche Shoutouts raushauen?
Shoutout an Sabukaro Team und Shoutout an jeden Menschen, der unsere Artikel liest und Zeit mit unserer Scheiße verbringt. Ich appreciate das sehr.
Ich würde es nicht als Scheiße bezeichnen.
Ich finde es
cool. Es ist ganz, ganz großartig. Es ist ungefähr 30.000 Mal professioneller als das, was Sebi und ich hier alle 2 Wochen tun. Es ist,
keine Kunst,
bringt sehr vielen Leuten...
professioneller als das, was wir hier machen.
Nein, das stimmt nicht.
Doch.
Ich habe schon andere Podcasts gehört. Es bringt uns sehr viele Freunde und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir dich da haben. Es ist jetzt in der dritten Staffel, in der ersten... Vielleicht...
Das muss schon ein gutes Jahr her sein, oder? Dass du das letzte Mal zu Gast warst.
Mhm. Es ist ungefähr ein Jahr her. Es ist ungefähr ein Jahr her. Es war Oktoberfest. Das war beim letzten Oktoberfest.
Wir sind sehr stringent im Timing.
Dann treffen wir uns doch im September oder Oktober 21 nochmal.
Sehr gerne. Komm nach Japan.
Das ist der absolute Wahnsinn. Vielen Dank, Adrian.
Ja, sehr, sehr gerne. Passt bitte auf euch auf. Danke für die Chance, hier dabei zu sein.
Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Keep the culture going. Und sowas.
Vergiss nie, wo du herkommst, ne?
Ne?
Vergiss nie, wo deine Wiege stand. Du findest keine andere... irgendwas als dein Heimatland. Das hing früher bei mir an der Tür, das habe ich auf dem Flohmarkt mal gekauft und das war so nationalistisch, dass ich es lustig fand. Wie dem auch sei, 2021 ist unser Jahr, unsere Zukunft ist groß von uns allen drei. Ich freue mich auf alles, was wir in der nächsten Zeit zusammen machen werden und
Same.
Es wird lit.
Passt liebe Dressies.
Gott beschützt uns. Das war eine weitere Folge von Dress Relief. Gott gibt's nicht, aber wenn, beschützt er uns doch. Gott gibt's und er wohnt in Tokio. Danke, dass du hier was sagen willst.
Passt auf euch auf. Arrivederci.
Aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal.
Tschaußen, Schmausen.
Toy Boy.
Toy Boy?